Meine Damen und Herren, ich eröffne die 22. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und darf ganz herzlich begrüßen zunächst die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, dann die Vertreter des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und die Vertreterin des Bundesinnenministeriums. Und natürlich ein herzlicher Gruß an die Damen und Herren Sachverständigen, die sich heute bereit gefunden haben, hier den Fragen der Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen, sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie 2017/541 zur Terrorismusbekämpfung und zur Anpassung des Strafrahmens bei geheimdienstlicher Agententätigkeit. Die Bundesregierung teilt in ihrem Gesetzentwurf mit, dass eine Kernregelung der Richtlinie in Artikel 3 die Definition von Straftaten sei, die als terroristisch einzuordnen seien. Auf die spezifische Gefahr von ausländischen terroristischen Kämpfern reagiere die Richtlinie in Artikel 9, der sowohl das Reisen in Risikogebiete in terroristischer Absicht als auch die Rückreise aus diesen Risikogebieten als strafbare Handlung einstufe. Ein weiterer elementarer Bestandteil der Richtlinie seien die Vorschriften zur Terrorismusfinanzierung in Artikel 11. Das deutsche Terrorismusstrafrecht bestehe insbesondere aus den Paragraphen 129a und 129b des Strafgesetzbuches. Terroristische Einzeltäter seien über die Paragraphen 89a, 89b und 89c des Strafgesetzbuches erfasst. Trotz der Tatsache, dass Deutschland mit diesen Regelungen gut aufgestellt sei, habe die EU gleichwohl Defizite in der Umsetzung der Richtlinie gerügt. Mit dem Gesetzentwurf würden diese Rügen, soweit sie nachvollziehbar seien, unter Wahrung der deutschen Strafrechtssystematik ausgeräumt. Ferner werde die Strafbarkeit im Vorfeld von Terrorangriffen auf Fälle ausgeweitet, in denen der Täter den Anschlag mit Alltagsgegenständen plane. Zur Umsetzung der Richtlinienvorgaben würden schwerpunktmäßig die Paragraphen 89a und 89c des Strafgesetzbuches geändert. Zudem werde der Grundstraftatbestand der geheimdienstlichen Agententätigkeit in Paragraph 99 Absatz 1 des Strafgesetzbuches verschärft. Ferner liegt uns zum Gesetzentwurf auf Ausschussdrucksache 21-2612-5 die gutachterliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen vor. Erlauben Sie mir einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei heute alphabetisch, also mit Herrn Hinrichs. Für die Eingangsstellungnahme stehen den Sachverständigen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Auf dem Monitor läuft zu Ihrer Orientierung eine Uhr. Dann gibt es auch so etwa eine halbe Minute vor Schluss ein kurzes Signal und wenn Schluss ist, ein deutliches Signal. Und dann kommt das Räuspern und Hüsteln des Vorsitzenden und dann das Eingreifen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an, bei der die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnend mit Herrn Prof. Dr. Zöller, um Ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde gehen wir dann wieder alphabetisch, in einer etwaigen dritten Antwortrunde wieder umgekehrt alphabetisch vor. Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten an einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro gestellter Frage und denken Sie daran, Ihr Mikrofon jeweils wieder an- und auszuschalten. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen das Verfahren und die Verteilung des Fragerechts, aber zur Erinnerung noch einmal. In der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der Fraktion der CDU-CSU, jeweils 2 Abgeordnete der Fraktion der AfD und der SPD und jeweils 1 Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei Worterteilung jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Bitte zeigen Sie Ihre Fragen oder Ihren Fragewunsch dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sprechen Sie dann bitte den oder die Sachverständigen an, an den Sie Ihre Frage richten wollen. Noch einige allgemeine Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich, wird weltweit live übertragen. und für die Mediathek des Bundestages aufgezeichnet. Sie können sie also dort noch mal anschauen oder sich einen schönen Fernsehabend machen. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird ein Wortprotokoll erstellt. Ich darf darauf hinweisen, jenseits der offiziellen Bild- und Tonaufnahmen sind Bild- und Tonaufnahmen sowie Beifalls- oder Missfallsbekundungen hier nicht gestattet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir beginnen jetzt mit den Sachverständigenstatements. Herr Henrichs, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages! Zunächst vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute eine Stellungnahme zu dem vorliegenden Gesetzentwurf abzugeben. Ich tue dies als Rechtsanwender und Kommentator der Staatsschutzvorschriften, nicht als Repräsentant einer Institution. Dies vorausgeschickt nehme ich zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Terrorismusrichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2017 vollständig in deutsches Recht umgesetzt werden. Diese Richtlinie ist ein Eckpfeiler der Bekämpfung des internationalen Terrorismus auf EU-Ebene. Vor diesem Hintergrund halte ich es für sachgerecht und geboten, dass die Richtlinie möglichst konkret und genau in deutsches Recht umgesetzt wird. Um das vor die Klammer zu ziehen, ich bin der Auffassung, dass der vorliegende Gesetzentwurf diesem Anliegen umfassend entspricht. Doch ich will auch abseits der EU-Richtlinie, und das ist mir besonders wichtig, darauf eingehen, ob die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen denn aus fachlicher Sicht überzeugen. Meines Erachtens überzeugen sie, und sie sind auch sachgerecht und angemessen. Durchgreifende rechtliche Bedenken sehe ich gegen die vorgeschlagenen Neuregelungen nicht. Ich will mich insoweit auf wenige Punkte beschränken und drei Anregungen machen zum Schluss meiner Ausführungen. Erstens, dass nunmehr erstmals die terroristische Straftat im deutschen Strafgesetz legal definiert wird, halte ich für richtig und wichtig zur Abgrenzung, zur klaren Abgrenzung dessen, was der Gesetzgeber als Terrorismus einstuft und allgemeiner Kriminalität. Zweitens, vor dem Hintergrund verfassungsrechtlicher Bedenken ist es geboten und richtig, die Rechtsprechung des dritten Strafsenats zu den erhöhten Anforderungen an den subjektiven Tatbestand hier, wie das Gesetz es vorsieht, in den Gesetzestext aufzunehmen. Stichwort fest entschlossen sein zur Tatbegehung. Drittens, die versuchte Unterstützung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe zu stellen, ist meines Erachtens durch die Richtlinie in weiten Teilen vorgegeben, jedenfalls soweit es um die Finanzierung ausländischer terroristischer Vereinigungen geht. Sie ist auch wichtig, die versuchte Unterstützung, um Strafbarkeitslücken zu schließen. Durchgreifende rechtliche Bedenken habe ich hier nicht, auch keine rechtsdogmatischen. Schließlich der Regelstrafrahmen des § 99 Agententätigkeit geheimdienstlicher Art, dass der angehoben werden soll, halte ich richtig und wichtig vor dem Hintergrund der immer wieder zunehmenden Herausforderungen in den letzten Jahren. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass dieser Gesetzentwurf eine Anpassung vorsieht bei den strafprozessualen Eingriffsmöglichkeiten und Ermittlungsmöglichkeiten. Gerade Täter im Terrorismusbereich und im Bereich der Spionage handeln oft vernetzt, professionell und konspirativ. Ohne verdeckte strafprozessuale Maßnahmen können diese Taten nicht effektiv ermittelt werden und auch nicht nachgewiesen werden. Vor dem Hintergrund ist zu begrüßen, dass das ausdrücklich jetzt übernommen ist. Meines Erachtens liegt hier ein stimmiges Gesamtkonzept vor. Abschließend meine Anregungen. Erstens. Ich bin der Auffassung, dass die Ausreisen zum Zwecke der Teilnahme, Mitgliedschaft, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung aus 89a heraus sollten und aus systematischen, aber auch aus anderen Gründen im 129a geregelt werden sollten. Zweitens, die Verwendungsabsicht fürs gefährliche Werkzeug halte ich nicht für erforderlich aufgrund der hohen Anforderungen, die der subjektive Tatbestand bereits zeigt. Und drittens und letztens sollte geprüft werden, ob wir noch einen Finanzierungstatbestand benötigen, um Artikel 11 der Richtlinie vollständig umzusetzen. Zum Schluss noch der Hinweis, der Gesetzentwurf weist völlig zu Recht darauf hin, dass erhebliches Personal auch bei den Strafverfolgungsbehörden gebraucht wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Das war fast eine Punktlandung von mir. Der Hinweis, also es gibt diese Vorwarnung akustisch nicht mehr. Das ändert sich nur die Farbe. Manchmal ist der Bundestag dann auch innovativ und nimmt Veränderungen vor. Dann darf ich jetzt das Wort an Herrn Köhler weitergeben.
Ja, vielen Dank. Also ich meine
offenbar die Rügen der Europäischen Kommission hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie sich ansieht, sind die Änderungen, also jedenfalls im materiellen Strafrecht, weitgehend unausweichlich. Will man nicht einen Konflikt mit der Europäischen Kommission eingehen? Und da bin ich mir nicht sicher, ob das die Sache wert wäre. Denn ich halte es auch im Grunde den Gesetzentwurf für sinnvoll, auch was das Strafprozessrecht angeht, nämlich um terroristische Bedrohungen möglichst frühzeitig zu begegnen. Insbesondere halte ich die Versuchsstrafbarkeit und da wiederum vor allem, was die Unterstützung der terroristischen Vereinigung angeht, aus der Sicht der richterlichen Rechtsanwendung für sinnvoll, denn dann kann die Unterstützung wieder konturiert werden als Erfolgsdelikt oder klarer konturiert werden. Das ist eine sinnvolle Geschichte. Es gibt ein paar einzelne Aspekte, von denen ich meine, dass sie vielleicht für die Normenklarheit oder auch für den Rechtsanwender sinnvoll wären. Da gehe ich zum einen mal darauf ein, dass ich es für sinnvoll halte, dass eine Legaldefinition der terroristischen Straftaten aufgeführt ist jetzt im Gesetz und dass auch die Begrifflichkeiten vereinheitlicht werden, weg von der schweren Gewalttat, Staatsgefährdenden. Da hat man eine Begrifflichkeit, das ist, glaube ich, auch im internationalen Rechtsverkehr sinnvoll. Entschuldigung. Was ich aber meine, ist, dass die Androhung einer terroristischen Vereinigung wiederum als eigenständige terroristische Straftat in der Norm ein Fremdkörper darstellt. Der passt auch in der Wertung nicht rein. Ich sehe, dass die Richtlinie das vorsieht, dass das gemacht werden soll, würde aber anregen, dass würde auch die Norm etwas klarer machen, das vielleicht in einem eigenen 89c irgendwie zu regeln, diese Androhung. Sie fällt etwas raus, meine ich. Ich finde die subjektive Tatseite, was die Vorbereitung der terroristischen Straftat, § 89a Absatz 1 Satz 1 StGB des Entwurfs angeht, auch das ist begrüßenswert, dass die Restriktionen, die der Bundesgerichtshof im subjektiven Tatbestand vorgenommen hat, das ist ja Rechtsprechung, dass die ins Gesetz aufgenommen werden sollen, weil auch das dient natürlich der Rechtsklarheit und dem Rechtsanwender, erleichtert die Sache. Ich meine aber, man sollte den Begriff des Festentschlossenseins vielleicht verzichten. Das ist jetzt in unserem Gesetz, so wie wir das jetzt ja auch schon fast 150 Jahre haben, ungewöhnlich. Dieser Begriff ist ein Rechtsprechungsbegriff, der sollte was ausdrücken. Und der zeigt ja auch bei dem Dritten, der Vorbereitungstäter unterstützt Schwierigkeiten aus, was der Bundesgerichtshof auch gesehen hat. Ich meine, dass es genügen würde, die Absicht. Denn fest entschlossen, wenn ich die Absicht habe, ist, glaube ich, so kann man die Vorschrift entschlacken. Da hatte ich konkret in meiner schriftlichen Stellungnahme auch einen Vorschlag gemacht, wie man das vielleicht machen könnte. Dann die Verwendungsabsicht, gefährliches Werkzeug, da hat Herr Hendrich schon darauf hingewiesen. Ich finde das nachvollziehbar, dass man in dem Entwurf stehen hat, gefährliches Werkzeug in der Absicht, den zu benutzen für eine terroristische Straftat. Nur, Herr Hendrich hat es auch schon gesagt, wir haben ja schon im Absatz 1, Satz 1 des 89a die entsprechende Absicht. Das in der konkreten, ja, wie das angewendet werden soll, ich glaube, wir sind uns einig, wenn man Messer nimmt, um irgendwie auf dem Markt auf Leute einzustechen aus terroristischer Absicht, dann ist das wohl ein gefährliches Werkzeug dann, so wie man es sich vorhat. Wenn man jetzt aber so eine zusätzliche Absicht hineinnimmt, könnte Gerichte auf die Idee kommen, das könnte was Besonderes bedeuten. Deshalb würde ich das insofern auch entschlacken. Zu 129 Absatz 2 Nummer 1 StGB, da habe, glaube ich, das ist ein redaktioneller Fehler. Das habe ich auch schriftlich hingewiesen. Das scheint ein Copy-and-Paste-Fehler zu sein, aber sonst kein Problem. Insofern würde ich sagen, begrüßenswert diese Gesetzentwurf. Punktuelle Änderungen aus Gründen der Gesetzesklarheit. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Köhler. Dann darf ich Sie bitten, Herr Nettersheim.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Kriminalstrafe ist die schärfste Sanktion für begangenes Unrecht. Sie darf daher nur als Ultima Ratio des Rechtsgüterschutzes eingesetzt werden, und zwar in den Worten des Bundesverfassungsgerichts, Zitat, wenn ein bestimmtes Verhalten über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich, seine Verhinderung daher besonders dringlich ist. Dem widerstreitet der offenkundig von der hier umgesetzten Richtlinie verfolgte Ansatz, nahezu jegliches Handeln, das in Bezug zu terroristischen Bestrebungen steht, unter Strafe zu stellen. Unabhängig von den verfassungsrechtlichen Bedenken, die sich gegen immer weiterreichende Vorverlagerungen der Strafbarkeit aufdrängen, ist auch nicht zu erwarten, dass auf diese Weise die Effektivität der Bekämpfung des Terrorismus tatsächlich gesteigert wird. Dies vorausgeschickt enthält der vorliegende Entwurf aber durchaus begrüßenswerte Änderungen. Das gilt vor allem für die Einführung einer einheitlichen Definition der terroristischen Straftat in 89a Absatz 1 mit den entsprechenden Anpassungen des § 89c Absatz 1, die die Stringenz und Kohärenz des Terrorismusstrafrechts erhöhen. Die Einführung einer Versuchsstrafbarkeit erscheint für den zum Kerntatbestand des Staatsschutzstrafrechts gehörenden 129a Absatz 5 StGB ebenfalls sinnvoll, da insoweit nicht nur ein praktisches Bedürfnis erkennbar ist, sondern auch der Schuldgehalt in diesem Fall die weitere Vorverlagerung der Strafbarkeit noch vertretbar erscheinen lässt. Auch die mit den Änderungen gemäß 89a Absatz 2 und Absatz 2a StGB-Entwurf einhergehenden Strafbarkeitserweiterungen, insbesondere die Erfassung der Einreise von sogenannten Hit-Teams, sind zu begrüßen. Die Erhöhung des Strafrahmens des § 99 Absatz 1 StGB entspricht einem dringenden praktischen Bedürfnis, wie auch meine Vorredner schon erwähnt haben. Auch auf strafprozessualer Ebene ist hier der Entwurf konsequent. Allerdings sollte, wie im Fall des § 100b StPO vorgesehen, auch bei 100g StPO nicht nur 99 Absatz 2 StGB, sondern der gesamte Tatbestand der geheimdienstlichen Agententätigkeit als besonders schwere Straftat erfasst werden. Soweit der Entwurf über die oben genannten Änderungen hinaus sehr weitgehende Vorverlagerungen der Strafbarkeit vorsieht, insbesondere durch die Einführung einer Strafbarkeit des Anstiftungsversuchs in 89a Absatz 2b StGB-Entwurf, der Androhung in § 89a Absatz 8 StGB-Entwurf, der Einfügung des § 89c Absatz 2 StGB-Entwurf und des Versuchs in 91 Absatz 3 des Entwurfs erscheint dies sowohl aus verfassungsrechtlicher Sicht wie auch im Hinblick auf eine sinnvolle Ressourcenkonzentration bei den Ermittlungsbehörden meines Erachtens problematisch. Die erfassten Tathandlungen liegen entweder derart weit im Vorfeld von bloßen Vorbereitungshandlungen und Tatanbahnungen, dass die strafrechtliche Ahndung unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten zumindest fragwürdig erscheint, oder die betreffenden Handlungen werden bereits in ausreichender Weise von Tatbeständen außerhalb des Staatsschutzstrafrechts erfasst. Im Übrigen ist damit zu rechnen, dass diese Strafbarkeitserweiterungen zu einem signifikanten Anstieg der Arbeitslast der Strafverfolgungsbehörden, nicht zuletzt bei der Bundesanwaltschaft, führen werden, ohne dass damit eine Verbesserung der effektiven Bekämpfung des Terrorismus auf repressiver Ebene einhergehen würde. Insgesamt würde ich empfehlen, die Spielräume, die dem nationalen Gesetzgeber bei der Richtlinienumsetzung verbleiben, noch stärker zu nutzen. Das Risiko, dass unterschiedliche Rechtsauffassungen hinsichtlich dieses Spielraums, der dem nationalen Gesetzgeber nach dem Lissabon-Urteil des Verfassungsgerichts im Bereich des Strafrechts verbleiben muss, letztlich von dem Europäischen Gerichtshof ausgetragen werden müssen, sollte dabei meines Erachtens durchaus in Kauf genommen werden. Hinsichtlich meines Vorschlags, die Formulierung fest entschlossen, da stimme ich meinem Vorredner zu, in 89a Absatz 1 StGB-Entwurf durch die Formulierung in der Absicht zu ersetzen und meines Änderungsvorschlags zum speziellen Rechtsanwendungsrecht darf ich auf meine ausführliche schriftliche Stellungnahme verweisen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Herr Nettersheim. Dann haben Sie das Wort, Herr Dr. Schmidtke.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Die fünf wichtigsten Aspekte aus richterlicher Sicht in 4 Minuten. Erstens. Der vorliegende Entwurf stellt eine klare Verbesserung im Vergleich zum wenig praxistauglichen Vorgängerentwurf aus der letzten Legislaturperiode dar. Die zur Umsetzung der Richtlinie vorgeschlagenen Änderungen sind daher ausdrücklich zu begrüßen. Die Erweiterung der Strafbarkeit, auch im Vorfeldbereich, unionsrechtlich ohnehin weitestgehend vorgegeben, ist mit der gleichlaufenden Anpassung der Ermittlungsbefugnisse die richtige Reaktion des Gesetzgebers auf die anhaltend hohe terroristische Bedrohung. Durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken bestehen aus meiner Sicht nicht. Zwar wird die Ausweitung der Vorfeldkriminalisierung die Grenze legitimen staatlichen Strafens erreicht. Sie wird auch mit Blick auf das erhebliche Gewicht einer effektiven Terrorismusbekämpfung jedoch nicht überschritten. Abgesehen von einer redaktionellen Klarstellung zu den Stoffen in § 89a Absatz 2 Nummer 2, die ich in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt habe, rege ich daher zweitens insoweit lediglich an, die in § 89a Absatz 2a neu eingeführte Versuchsstrafbarkeit nicht auch auf die Besitzdelikte nach dem Waffenrecht sowie auf § 310 StGB zu erstricken. Zum neuralgischen dritten Punkt, dass die Bundesregierung auf vermehrt mit Fahrzeugen und Messern durchgeführte terroristische Straftaten reagiert, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Allerdings legen verfassungsrechtliche Erwägungen, und hier liegt das eigentliche Problem, zumindest nahe, den Anwendungsbereich bzw. den Begriff des gefährlichen Werkzeugs stärker zu konturieren. In seiner Grundsatzentscheidung zu § 89a StGB aus dem Jahr 2014 hat der Bundesgerichtshof im Kern ausgeführt, dass die Vorschrift deshalb kein unzulässiges Gesinnungsstrafrecht enthalte, weil sich der entsprechende Tatentschluss in konkret umschriebenen Tathandlungen nach außen manifestiere. Jedenfalls bei dem nunmehr unter Strafe gestellten terroristisch motivierten Verwahren von zumal nicht näher eingegrenzten und zudem subjektiv zu bestimmenden gefährlichen Werkzeugen lässt sich der Tathandlung, man ist versucht zu fragen, kritisch zu fragen, welcher, eine manifest gewordene Intention des Täters zur Begehung terroristischer Straftaten nicht entnehmen. Um dem berechtigten gesetzgeberischen Anliegen ebenso wie dem Schuldprinzip Rechnung zu tragen, sollte erwogen werden, den Tatbestand auf die Beschaffung und Überlassung von Stich-, Schlag- und sonstigen gefährlichen Werkzeugen sowie Fahrzeugen zu beschränken. Viertens. Aus praktischer Sicht uneingeschränkt zu begrüßen, es ist schon angesprochen worden, ist die Erhöhung des Regelstrafrahmens bei der geheimdienstlichen Agententätigkeit, weil damit auf die zunehmende Gefährdung durch Spionagestraftaten reagiert wird. Allerdings nicht nur Nebenfolge, sondern für die Praxis immanent wichtig ist, dass erst mit dieser Strafrahmenverschiebung eine rechtssichere Informationsübermittlung von dem BfV an die Strafverfolgungsbehörden wieder möglich ist. Die Beibehaltung des besonders schweren Falles in Absatz 2 erscheint hingegen entbehrlich. Und schließlich noch ein letzter Punkt, den ich Ihrer Prüfung und Beschlussempfehlung anempfehle, dass der Strafkartenkatalog in § 129a Absatz 2 im Zuge der Umsetzung der Richtlinie angepasst wird, ist Konsequenz. Gerade diese Anpassung lenkt jedoch den Blick auf die notwendige Verschärfung des Strafrahmens des Absatzes 1. Dass derjenige, der sich an einer auf Mord, Totschlag oder gar Völkermord gerichteten terroristischen Vereinigung beteiligt, aus dem gleichen Strafrahmen zu bestrafen ist wie derjenige, der sich an einer Vereinigung beteiligt, deren Zwecke etwa auf die Zerstörung von Bauwerken gerichtet ist, erscheint kaum vermittelbar. Zumindest für die Fälle des Absatz 1 Nummer 1 dürfte daher die Strafrahmenuntergrenze auf 2 Jahre anzuheben sein. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schmidtke. Und weiter geht es mit Herrn Dr. Theune.
Ja, guten Tag auch von mir. Ich danke natürlich auch für die Einladung. Viel wurde jetzt schon gesagt. Im Wesentlichen ist natürlich die Umsetzung der Richtlinie 2017/541 zwingend. Die Kommission hat darauf hingewiesen. Richtig ist auch, die Begrifflichkeiten neu zu fassen im 89a. Verfassungsrechtlich, meine ich, ist die dennoch mit dem Entwurf einhergehende Vorverlagerung immer weiter ins Vorfeld jeder Rechtsgutgefährdung doch sehr bedenklich. Dabei wird auch die Abgrenzung zum Gefahrenabwehrrecht immer schwieriger. Es ist mittlerweile dann eine Situation für die Polizeibehörden, die kaum mehr unterscheiden können, ob sie sich eigentlich im Gefahrenabwehrrecht oder im Bereich des Strafrechts in diesem Vorfeld jeder Rechtsgutsgefährdung befinden. Und das ist problematisch. Daher meine ich, dass das, was zu tun ist, unbedingt auf das begrenzt werden sollte, was die Richtlinie vorschreibt. Der nationale Entwurf der Regierung aber teilweise darüber hinausgeht, und das ist dann unverhältnismäßig. Zudem meine ich, dass es wichtig ist, gerade den Strafverfolgungsbehörden Spielräume zu eröffnen, wie sie etwa § 91 StGB in der derzeit geltenden Fassung vorsieht, bei geringer Schuld auch von Strafe abzusehen bzw. nach 153c oder 153b zu verfahren, um eben nicht strafwürdige Fälle dann aber auszuscheiden, wenn wir so weit im Vorfeld einer Rechtsgutgefährdung sind. Ansonsten sind erhebliche Anstiege von Fallzahlen zu befürchten, die mit einer erneuten Mehrbelastung, würde ich sagen, für die Oberlandesgerichte, für die Staatsschutzkammern, aber vor allen Dingen auch natürlich für die Staatsanwaltschaften einhergehen, die ohnehin schon stark belastet sind. Man darf dabei nicht vergessen, das Schutzgut des 89a bekanntlich nicht nur der deutsche Staat ist, sondern ein jeder Staat. Die Grundsatzentscheidung des BGH ist ergangen bekanntlich zu einem Fall der HTS, einer Ausreise nach Syrien, um dort gegen syrische Regierungstruppen zu kämpfen, in der Vereinigung, deren Anführer am Montag jetzt von Herrn Merz empfangen wird. Nicht anders auch bei den Protesten im Iran, zu deren Unterstützung heute die SPD-Fraktion aufgerufen hat. Also das ist sozusagen das Feld, in dem wir uns bewegen. Daher meine ich, dass § 89 jedenfalls teilweise über das hinausgeht, was verfassungsrechtlich vertretbar ist. dort, wo eine Strafandrohung für eine Vorbereitung über das hinausgeht, was eigentlich die Vollendung des Grunddeliktes mit sich bringt, bei der Zerstörung wichtiger Bauwerke etwa. Das meine ich, ist nicht stringent und sollte so nicht eingeführt werden. Die Androhungsvariante, darauf ist bereits hingewiesen, ist, meine ich, da in dem 89a auch ein Fremdkörper sollte entweder in einem 89d oder im 126, den wir schon haben, untergebracht werden. Auch da wäre dann eine andere Strafrahmen, jedenfalls ein Strafrahmen ohne Mindeststrafe erforderlich. § 89c ist weitestgehend durch die Richtlinie vorgegeben. Auch da, meine ich, ist der Strafrahmen mit den Mindeststrafen problematisch, sollte abgeschafft werden. Etwa wenn man sich vorstellt, Geld wird gesammelt für iranische Proteste, da wird dann was mitgemacht im Iran oder soll damit gemacht werden. Da meine ich, muss nicht mit einer Mindeststrafe reagiert werden, sondern sollte auch abgesehen werden können. Paragraf 91 Strafgesetzbuch, da meine ich, dass die Versuchsstrafbarkeit einer Anleitung, anders als die Regierung das benennt, nicht vorgesehen ist von der Richtlinie. Die sieht nur vor, dass der Versuch des Anwerbens unter Strafe gestellt werden muss, nicht aber der Versuch des Zugänglichmachens einer Anleitung. Dieser Versuch sollte gestrichen werden. Und zuletzt meine ich, dass auch in Paragraf 129a die versuchte Beihilfe, nichts anderes ist ja diese Unterstützung des Absatz 5, dass die dem deutschen Strafrecht fremd ist und dass sie nicht eingeführt werden sollte, dass sie auch nicht zwingend eingeführt werden muss, weil die Richtlinie in Artikel 14 Absatz 3 eben nicht auf Artikel 4 hinweist, also verweist. Das heißt, dass eine solche versuchte Unterstützung eben nicht vorgeschrieben ist von der Richtlinie und daher auch nicht erfolgen sollte. Vielmehr gibt es für eine solche keinen Bedarf und sie wäre auch unverhältnismäßig. Nichts anderes, meine ich, ist bei der Einführung der gefährlichen Körperverletzung der Fall. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Theune. Und nun darf ich das Wort weitergeben an Frau Tütz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen zu dem Gesetzentwurf. Erlauben Sie, dass ich zunächst auf den zweiten Teil, der hier in gewisser Weise einen kleinen Fremdkörper in diesem Entwurf darstellt, eingehe, nämlich auf die vorgesehene Erhöhung des Strafrahmens des Paragraphen 99. Insoweit entspricht der Gesetzentwurf den Anforderungen der Praxis und auch der steigenden Bedrohung durch nachrichtendienstliche Tätigkeit verschiedener Staaten. Sie alle können das täglich der Presse entnehmen. Paragraph 99 Strafgesetzbuch stellt den in diesem Phänomenbereich am häufigsten vorkommenden Straftatbestand dar. Statistisch allerdings kommt in Verurteilungen wegen geheimdienstlicher Tätigkeit praktisch keine Geldstrafe vor in den letzten Jahren. Daran können Sie auch sehen, dass die Gerichte in der Regel Strafen am unteren Rand des bisherigen Strafrahmens nicht für ausreichend erachten. Die Erhöhung des Strafrahmens folgt also dem erkannten Unrechtsgehalt. Zudem vermeidet die Strafrahmenänderung Wertungswidersprüche zu anderen Strafrahmen des Staatsschutzstrafrechts, wie etwa den hier in erster Linie diskutierten terroristischen Straftaten. Neben dem besonders schweren Fall der geheimdienstlichen Agententätigkeit, das wurde bereits gesagt, besteht kein praktisches Bedürfnis für einen weiteren besonders schweren Fall der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Daher halte ich auch die Aufforderung des Bundesrates, hier ein weiteres Regelbeispiel des besonders schweren Falls aufzunehmen, für überflüssig. Und als Nebenfolge, keineswegs als verbrämter Haupt- oder Hintergrund, wie das bereits angeführt wurde, zählt die geheimdienstliche Agententätigkeit mit dem neuen höheren Strafrahmen zu den nach der Definition des Bundesverfassungsgerichts besonders schweren Straftaten, die eine Weiterleitung und Übermittlung mit nachrichtendienstlichen Mitteln erlangter Daten erlauben. Nun zu den Regelungen im Bereich des Terrorismusstrafrechts. Hier unternimmt der Gesetzgeber mit den vorgesehenen Verschärfungen einen wichtigen Schritt, EU-Vorgaben umzusetzen und in Einzelfällen drohende Strafbarkeitslücken bei schwerwiegenden Straftaten zu schließen. Erfreulicherweise, auch das wurde bereits gesagt, wurden hier auch Änderungen vorgenommen, um den Ermittlungsbehörden durch ausgedehnte StPO-Vorschriften die faktischen Möglichkeiten zu eröffnen, Ermittlungen anzustellen und Straftaten aufzuklären. Dies gilt im Übrigen auch für die strafprozessuale Folgeänderung für § 99. Lediglich fehlt hier eine Verweisung in § 100g, um auch dort die Ermittlungsmöglichkeiten vollständig zu machen. Das Ziel der Aufklärung und Ermittlung und auch Verhinderung terroristischer Straftaten rechtfertigt eine Ausweitung der Strafbarkeit. Davon gehe ich aus hinsichtlich dieses Entwurfs, führt aber, das muss auch gesagt werden, zu weitergehenden Belastungen der Justiz. Das muss durch eine entsprechende Ausstattung der Justiz in erster Linie natürlich in personeller Hinsicht ausgeglichen werden, denn das Gesetz wird zu einer signifikanten Erhöhung der Verfahrenszahlen und infolgedessen auch zu einer Mehrbelastung der Justiz und natürlich auch der Ermittlungsbehörden der Polizei führen. Im Einzelnen ist zu begrüßen, dass zum ersten Mal eine einheitliche Definition der terroristischen Straftaten getroffen wird und auch die Konkretisierung der terroristischen Zielrichtung, das wurde auch bereits mehrfach gesagt, hier umgesetzt wird, nämlich durch die Einführung der durch die Gesetzgebung definierten festen Entschlossenheit des Täters. Ob die Formulierung hier so glücklich gewählt ist und in die Strafrechtsdogmatik passt, ist eine andere Frage. Die Erweiterung des Katalogs terroristischer Straftaten ist konsequent und erfolgt in Umsetzung der Richtlinie. Ein großer Spielraum für den Gesetzgeber besteht hier nicht. Insofern halte ich das alles für richtig und sinnvoll. Besonders im Bereich der Terrorismusfinanzierung gab es bislang Defizite, denen durch die Neuregelung begegnet wird, so auch durch die Regelung der versuchten Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, die zum Teil Nachweisproblemen begegnet war. Teilweise mögen sicherlich hier die, mag die Vorverlagerung der Strafbarkeit eine fragwürdige sein. Dennoch denke ich, es ist im Sinne der Aufklärung und der Verhinderung von Straftaten gerechtfertigt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Tütz. Und zum Abschluss der Sachverständigenrunde darf ich Herrn Professor Dr. Zöller das Wort erteilen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Auch von mir vielen Dank für die Einladung, heute vor Ihnen zu sprechen. Und erlauben Sie mir, weil ich so ein bisschen Wasser in den Wein noch schütten muss, einen kleinen Disclaimer, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich persönlich halte Terroristen, also Menschen, die glauben, aus ideologischen Gründen andere Menschen töten oder sonst wie schädigen zu können, für die schlimmste Sorte von Straftätern. Und wie wir es gerade aktuell in Berlin erlebt haben, wer etwa meint, unter Verweis auf Kapitalismuskritik mit Brandanschlägen tausende Menschen, viele Alte und Kranke auch von der lebensnotwendigen Stromversorgung abschneiden zu müssen, der weist aus meiner Sicht entweder massive geistige Defizite auf oder zeigt im schuldfähigen Bereich derart menschenverachtende Energie, dass ihm oder ihr die volle Härte des Gesetzes entgegengebracht werden sollte. Das vorweg ist nur die Frage, wie man dieses Gesetz eben sinnvoll ausgestaltet. Und die Tendenz geht, das ist schon angesprochen worden, aus meiner Sicht als Wissenschaftler wenig innovativ, immer in dieselbe Richtung. Ja, immer weitere Vorfeldkriminalisierung, immer höhere Strafen. Aber das wäre mir noch mal ein wichtiger Punkt. Es ist bis heute empirisch überhaupt nicht erforscht. Und nach langer Beschäftigung meine ich vielleicht auch gar nicht erforschbar, ob das überhaupt was bringt. Wir haben keine verlässlichen Erkenntnisse darüber, unter welchen Bedingungen sich Menschen derart radikalisieren, dass sie am Schluss sogar zu tödlicher Gewalt greifen. Und wir haben es hier mit stark indoktrinierten Täterstrukturen am Ende eines sehr langen, häufig Radikalisierungsprozesses zu tun. Und ich glaube, niemand hier im Raum, sicher nicht die Praktika-Kolleginnen und Kollegen, wird daran glauben, dass ein Islamist, der jetzt im Gesetzblatt liest, ach, ich darf mir kein Messer kaufen, jetzt von dem Anschlag Abstand nimmt, nur weil das jetzt sozusagen schon im Vorfeld unter Strafe gestellt wird. Die Vorschläge zur Ausweitung des deutschen Terrorismusstrafrechts in dem hier in Rede stehenden Gesetzentwurf sind allerdings auch das ist angesprochen worden, in weiten Teilen unvermeidlich, weil durch EU-Recht schlicht vorgegeben. Wäre das allerdings nicht so, und den Punkt sollten wir noch mal machen, vielleicht, dann wäre doch einiges, glaube ich, nach drei deutschen Maßstäben, zumindest nach meinem Empfinden, als verfassungswidrig anzusehen. Und deswegen wäre ich auch dafür, dass es vor allem für Sie auch darum gehen sollte, nicht noch über diese eh schon uferlosen Vorgaben der Terrorismusbekämpfungsrichtlinie hier hinauszugehen. Und das ist aus meiner Sicht der Schwachpunkt dieses ansonsten für mich durchaus nachvollziehbaren Gesetzes. So an der einen oder anderen Stelle merkt man, dass die Verfasser-Innen nicht widerstehen konnten. Ich habe Ihnen das in meiner schriftlichen Stellungnahme im Einzelnen aufgezeigt, wo diese Grenze zwischen EU-Recht und möglicherweise verfassungswidrigem neuen nationalen Recht liegt. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, stellen Sie sich doch mal vor, was tatsächlich los ist bei uns, also medial, gesellschaftlich, nicht nur politisch. wenn wir diesen Fall haben, dass ein verurteilter Terrorist bis nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht zieht, dann das Urteil aufgehoben wird mit dem Verweis, dass die zugrunde liegende Norm nicht verfassungskonform war. Ich meine also, man sollte terroristische Straftäter behandeln wie alle anderen auch, nicht besser, aber auch nicht schlechter. Letzte Bemerkung zu 99 StGB. Seien Sie mir nicht böse, aber das ist ein Taschenspielertrick. Ich weiß, wo der herkommt, Übermittlungen, aber Sie können nicht einfach den Strafrahmen einer ansonsten unveränderten Norm erhöhen, nur weil das praxistauglich ist, was nicht völlig nachvollziehbar ist, vor allem bei einer Norm, die dringend reformbedürftig ist. Machen Sie, das wäre mein Rat, erst das, hybride Bedrohung nur als Stichwort, und dann kann man auch sicher rechtfertigen, dass wir jetzt einen höheren Unrechtsgehalt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Zöller. Damit sind wir am Ende der Runde der Statements. Ganz herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Ich glaube, die haben uns schon genügend Ansatzpunkte für die weitere Debatte gegeben, aber eben auch für Nachfragen. Und die Frageliste für die erste Runde ist nicht nur gut gefüllt, sondern auch schon ausgeschöpft, sodass wir jetzt zur ersten Fragerunde kommen. Und ich würde mir als Vorsitzender auch das Jus primae questionis herausnehmen und hätte eine Frage, die ich gerne an Frau Tütz und Herrn Nettersheim richten möchte. Sehen Sie über den jetzigen Gesetzentwurf hinaus noch Lücken bei der Umsetzung der Terrorismusbekämpfungsrichtlinie, die geschlossen werden sollten? Und als nächster kommt Herr Dr. Fechner dran.
Mir fällt auf die Schnelle nicht ein, was jetzt Jus Secundae wahrscheinlich Questiones heißen. Aber ich hätte eine Frage an die Sachverständigen Hendricks und Köhler. Und zwar ist ja in der Debatte des Gesetzentwurfs vereinzelt kritisiert worden, dass die Strafbarkeit zu sehr ins Vorfeld verlagert würde. Also insbesondere 129a Absatz 5 Satz 2, die versuchte Unterstützung der terroristischen Vereinigung, und 91 Absatz 3, der den Versuch des Anleitens unter Strafe stellt. Die Absicht ist natürlich frühzeitig, strafrechtlichen Schutz für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dennoch die Frage an Sie: Teilen Sie diese Einschätzung, dass hier möglicherweise zu früh die Strafbarkeit ansetzt?
Vielen Dank, Herr Dr. Fechner. Als nächstes erhält Frau Kollegin Dr. Gumnio das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Zöller. Sie haben ja gerade in dem Eingangsstatement schon klargestellt, dass uns eigentlich die empirischen Erkenntnisse im Bereich Terrorismusbekämpfung fehlen, haben aber natürlich auch schon angedeutet, dass so Strafrahmenerhöhungen oder Vorfeldstrafbarkeit wohl nicht dazu führen, dass weniger terroristische Straftaten begangen werden. Können Sie uns trotzdem für das Gesetzgebungsverfahren noch irgendwelche Anregungen mitgeben? Wie kann sowas im Teil eines Gesamtkonzeptes aussehen? Wie kommen wir dem Bereich Terrorismusbekämpfung vielleicht näher, ohne immer auf das Strafrecht zurückzufallen? Und als zweite Frage, Sie haben ja auch angedeutet, dass der Gesetzentwurf an vielen Stellen über die Richtlinien hinausgeht und dass gerade die Stellen auch problematisch sein können. Und ich denke, ein Beispiel dafür ist, das haben wir ja gerade auch schon gehört, ist diese Vorbereitungshandlung für den Kauf von alltagstypischen Gegenständen. Und halten Sie so eine Vorfeldstrafbarkeit, die sich ja hier rein subjektiv bemisst an dieser Verwendungsabsicht, auch ohne irgendeine objektive Eingrenzung eigentlich für verfassungsgemäß? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Gumnior. Und als nächstes ist Herr Kollege Peterka.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an den Herrn Hendricks und dann an den Herrn Dr. Theune. Es scheint ja auch nicht ganz die gleiche Meinung zu herrschen, welcher Spielraum dem deutschen Gesetzgeber noch übrig bleibt oder vielleicht sogar eine Handlungspflicht im Hinblick auf die Verfassung hier vielleicht einschlägig ist. Herr Hendricks, Sie haben ja die Vorverlagerung der Strafbarkeit durchaus kritisiert, dann aber sind Sie darauf herausgegangen, dass dem deutschen Gesetzgeber ja nichts mehr übrig bliebe. Halten Sie denn zum Beispiel den Versuch einer Vorbereitungshandlung zur Finanzierung des Anpreisens einer terroristischen Straftat noch für verfassungsrechtlich in Ordnung, so diese Vorverlagerung in dieses Feld? Und den Herrn Theune möchte ich dann ähnlich fragen. Sie haben ja sehr viel Kritik geäußert Gehen Sie denn auch so weit wie der Herr Nettersheim zum Beispiel, dass man hier als deutscher Gesetzgeber noch nachsteuern sollte und sogar ein Vertragsverletzungsverfahren in Kauf nehmen sollte?
Vielen Dank, Herr Kollege Peterka. Und als nächstes auf der Liste ist Frau Kollegin Heselhaus.
Herr Vorsitzender, vielen Dank und danke auch an die Sachverständigen für die Stellungnahme und auch ihr Erscheinen. Meine Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Henrichs und Herrn Köhler. Im vorliegenden Entwurf wird auch auf die zunehmende Bedrohung Deutschlands durch fremde Staaten reagiert. Denn der Strafrahmen für geheimdienstliche Agententätigkeit, der wird raufgesetzt und dadurch die Ermittlungsbefugnisse dann auch erweitert. Nicht adressiert werden allerdings im Entwurf die sogenannten Aktionen transnationaler Repression. Also wenn in Deutschland lebende Personen von fremden Staaten verfolgt, unterdrückt und oder eingeschüchtert werden, sehen Sie an dieser Stelle weiteren Regelungsbedarf. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Heselhaus. Und Herr Kollege Hoss ist der Nächste.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage an Herrn Professor Zöller und Herrn Dr. Theune. Besonders die vorgesehene Ausweitung in 129a Absatz 5 StGB wird von Ihnen aus verfassungsrechtlicher Sicht kritisiert. Auch von der Richtlinie ist diese Regelung nicht vorgeschrieben. Vielleicht könnten Sie einmal kurz darstellen, warum Sie oder warum aus Ihrer Sicht diese Regelung nicht mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar ist.
Vielen Dank, Herr Kollege Hoss. Jetzt kommen wir zu den M-Kollegen, Herr Kollege Moser.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Stellungnahme. Ich habe eine Frage sowohl an Herrn Nettersheim als auch an Herrn Dr. Schmidtke. Und zwar wurde jetzt ganz am Rand die StPO schon angesprochen. Und meine Frage ist, ob die vorgenommenen Eingriffsermächtigungen der StPO mit Blick eben auf die neuen Varianten und Tatbestände ausreichend sind oder ob weitergehende Änderungen vorgenommen werden müssten, um die entsprechenden Eingriffsbefugnisse der Ermittlungsbehörden zu schaffen. Ich denke da aber auch an die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten. Da wäre ich um meine Einschätzung dankbar.
Vielen Dank, Herr Kollege Moser. Herr Kollege Müller.
Kollege Moser hat gerade meine Frage auch mitgebracht. Ja, vielen Dank zunächst mal an die Sachverständigen für die Stellungnahmen. Mich würde interessieren, weil das ja mehrfach hier angesprochen wurde, wir würden 1:1 die Richtlinie umsetzen. Deshalb die Frage an Herrn Nettersheim und auch an Herrn Tütz, Frau Tütz, ob denn das so ist oder ob wir auch vielleicht wieder an irgendeiner Stelle, falls Ihnen das aufgefallen sein sollte, mir ist es nicht aufgefallen, wieder über die unionsrechtlich determinierten Voraussetzungen hinausgegangen sind. Und wenn ja, was heißt das dann, was man streichen könnte?
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und zum Abschluss der Fragerunde Herr Kollege Meyer-Solter.
Recht herzlichen Dank. Ich möchte gern Herrn Henrichs fragen, wie wird sichergestellt, dass die Ausweitung der Vorfeldstrafbarkeit nicht zu ungerechtfertigten Eingriffen in die Bürgerrechte führen kann? Und ich möchte Herrn Nettersheim fragen, wo sehen Sie Spielräume für den nationalen Gesetzgeber für abweichende Regelungen bei der Umsetzung der Richtlinie? Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde und kommen zur Antwortrunde jetzt in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Und da gebe ich Herrn Professor Dr. Zöller das Wort zur Beantwortung der beiden Fragen von Frau Kollegin Dr. Gumnior und der Frage von Herrn Kollegen Hoss.
Ja, vielen Dank. Ich fange an mit der Frage zu den empirischen Erkenntnissen. Also nicht, dass ich missverstanden werde, auch an der Stelle. Natürlich haben wir unendlich viele Studien, in denen terroristische Anschläge, Taten und Akten ausgewertet worden sind. Was uns aber fehlt, sind sozusagen so typische Indikatoren. Ich glaube, die gibt es gar nicht, dass wir sagen können, das sind Bedingungen, unter denen sich typischerweise, und das war ja das Kriterium, eine Vorbereitungshandlung so weiterentwickelt, dass sie im Grunde zwangsläufig zu einem terroristischen Anschlag führen wird. Wie gesagt, wir wissen ganz viel, sind gerade im Islamismus, Rechtsterrorismusbereich, haben wir häufig junge Männer mit geringer Bildung. Im Linksterrorismus, wie wir es jetzt gerade hier in Berlin offensichtlich erlebt haben, ist das häufig schon wieder ganz anders. Da sind häufig auch Frauen beteiligt. Und das Bildungsniveau solcher Täter ist höher. Wir haben eine komplexe Motivlage und wir haben einen, ich habe es eben schon eingangs erwähnt, einen langen Radikalisierungsprozess. Und da kann so unendlich viel passieren.
dass wir eben keine klare Lage haben, dass wir sagen, wenn X, und wir schreiben das X ins Gesetz, ne, dann passiert am Schluss auch Y, nämlich der terroristische Anschlag. Das heißt, all diese Konzepte, die auf dem Tisch hier liegen, sind Dinge, die sich Bürokraten, ich meine es gar nicht böse, ja, ausgedacht haben, was denn sozusagen zu Terrorismus führen könnte. Ob das wirklich funktioniert, das weiß man alles an dieser Stelle nicht. Das Strafrecht kann natürlich immer nur ein Baustein sein. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, weil wir tun immer so, als hätten wir riesen Strafbarkeitslücken. Ja. Nochmal, wenn der Anschlag tatsächlich ausgeführt worden ist, haben wir das komplette Arsenal, sowohl des materiellen Strafrechts als auch des Strafprozessrechts, ne, bis hin zu Morddelikten, lebenslanger Freiheitsstrafe. Ne. Wir reden hier ausschließlich über diese Fälle, dass wir sozusagen rechtzeitig entdeckt haben, bevor der Anschlag passiert. Ja. Und das ist im Grunde nur verfassungsgemäß, wenn man sagt, das ist eben eine typische Bedingung, die musste zu diesem Anschlag führen. Ja, und die können wir nicht formulieren, weil uns da die Kenntnisse. Wir können uns Mühe geben, ja, und nichts anderes unterstelle ich auch diesem Entwurf und auch der Terrorismusbekämpfungsrichtlinie, aber mehr ist es im Grunde nicht. Das sollte man sollte sich einfach nur ehrlich machen. Ja. Dann der zweite Punkt zu den gefährlichen Gegenständen. In der Tat, also das mit der Absicht gefällt mir persönlich überhaupt nicht als Strafrechtsdogmatiker, weil ein gefährliches Werkzeug ist ein Gegenstand, der ist entweder objektiv gefährlich, ne, Baseballschläger, oder er wird vom Täter gefährlich gemacht. Ne. Ein Stück Schnur kann ein gefährliches Werkzeug sein, wenn Sie ihn nur dem Opfer um den Hals legen. Also mit diesem Absichtserfordernis werden wir nicht auf so ein Niveau kommen, dass wir sagen, das ist genauso gefährlich wie eine Schusswaffe. Ja. Und deswegen plädiere ich dafür ein objektives Kriterium, dass man sagt, das muss irgendwie waffenähnlich sein, Waffenersatzfunktion haben. Diese Absicht wird es nicht richten. Ne. Ich habe es ein bisschen übertrieben, meine Stellungnahme. Ich sage, der Täter, der sozusagen mit dem Wattebällchen sein Opfer ermorden möchte, ne, der wäre dann möglicherweise vom Gesetzeswortlaut erfasst. Und das will, glaube ich, niemand hier. Dann gehe ich noch auf die Frage von Herrn Hoss ein. 129a Absatz 5 Satz 2, der Versuch des Unterstützens. Also da wundere ich mich, dass ein Teil zumindest der Praktiker da so drauf beharrt. Weil nach dem, was ich eben gesagt habe, geht es ja darum, typische gefährliche Situationen, die später zu einem Anschlag zwangsläufig führen müssen. Was ist passiert in diesen Fällen? Jemand hat versucht, Geld zu überweisen, hat sich aber in der Kontonummer vertippt. Ja. Würde ich sagen, ja, hat er schlechte Gedanken gehabt. Aber dass wirklich etwas Signifikantes passiert ist, ne, geschweige denn, dass die zu finanzierende Tat überhaupt noch am Horizont erkennbar ist, das sehe ich nicht. Ja. Also das ist keine Strafbarkeitslücke, sondern das ist aus meiner Sicht strafjuristisch einfach ein Nullum. Ne. Da ist nichts dran. Das muss man nicht bestrafen. Ne. Oder wenn eine Überweisung irgendwie nicht ankommt. Ja. Und dafür gibt es im Übrigen diesen Paragraphen 89c. Ne. Also im wahrsten Sinne des Wortes ist da noch nichts passiert, was irgendwie rechtsgutsgefährdend sein könnte. Und dann ist der für mich, dieser Tatbestand, der, da bin ich anderer Meinung als die Entwurfsbegründung, der europarechtlich aus meiner Sicht nicht vorgegeben ist, wenn man mal ganz genau hinguckt, dann ist er schlicht unverhältnismäßig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Zöller. Dann haben Sie das Wort, Frau Tütz, zu den Fragen von Herrn Kollegen Müller und von mir.
Vielen Dank. Ja, vielleicht zunächst zu Ihrer Frage, Herr Heveling, ob es über den Entwurf hinaus noch Lücken bei der Umsetzung der Richtlinie gibt. Das sehe ich so nicht. Ich denke, dass die Richtlinie insgesamt, was die strafrechtlichen Vorschriften angeht, hier komplett umgesetzt ist, teilweise vielleicht sogar mehr, als das unbedingt nötig gewesen wäre. Wo allenfalls noch Luft nach oben wäre, und auch das sieht ja die Richtlinie vor, bei den Ermittlungsmethoden, die zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich denke aber, auch da ist bereits die Arbeit im Fluss, nämlich durch den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer IP-Adressspeicherung und so weiter. Denn den Ermittlungsbehörden müssen natürlich umfassende Möglichkeiten zur Umsetzung und zur Aufklärung von Straftaten an die Hand gegeben werden. Wie gesagt, auch das sieht die Richtlinie vor. Und die Praktiker sind sich da, denke ich, insgesamt einig, dass die Speicherung von IP-Adressen und auch die entsprechende Sicherung dieser Daten unbedingt erforderlich ist, um gerade in der heutigen Welt, in der alles nur noch über Technik funktioniert und im virtuellen Raum stattfindet, überhaupt an Erkenntnisse zu kommen. Denn sonst sind die Strafverfolger in der Regel blind und können im Nachhinein, wenn die Täter nicht besonders dumm sind, an keine Erkenntnisse mehr gelangen. Also das ist aus meiner Sicht der große Punkt, wo noch weiteres zu machen wäre, im Übrigen möglicherweise auch durch die weitere Ermächtigung unserer eigenen Nachrichtendienste hier an Erkenntnisse zu gelangen. Denn wenn man davon ausgehen muss, dass teilweise jedenfalls aus dem Ausland keine weiteren Erkenntnisse mehr in der Zukunft an deutsche Stellen gelangen könnten, je nachdem, wie sich die Weltlage weiterentwickelt, dann sollten unsere eigenen Nachrichtendienste in der Lage sein, diese Erkenntnisse selbst zu gewinnen und entsprechend natürlich auch weiterzugeben an die Strafverfolgungsbehörden beziehungsweise zunächst an die Gefahrenabwehrbehörden. Das sind aus meiner Sicht die Lücken, die hier noch bestünden. Zur Frage von Herrn Müller über die Umsetzung der Richtlinie, ob ein Teil des Gesetzgebungsvorschlags über die Richtlinienvorgaben hinausgeht. Da sehe ich die gefährlichen Werkzeuge ähnlich kritisch wie ein Teil der anderen Kollegen. Ich denke, das ist aus der Richtlinie so nicht unbedingt ersichtlich. Und da muss man auch sagen, wir bewegen uns, Herr Professor Zöller hat es eben sehr deutlich dargestellt, im Vorfeld der eigentlichen Taten. Es ist noch nichts passiert und das wird in der Praxis auch große Nachweisprobleme nach sich ziehen, wenn jemand wirklich Alltagsgegenstände kauft, erwirbt, ohne dass er möglicherweise dazu sagt, das brauche ich um. Und das aber wird man brauchen, um überhaupt eine Verurteilung, eine Verfolgung zunächst mal und dann auch eine Verurteilung überhaupt erreichen zu können. Die gefährlichen Werkzeuge, die Alltagsgegenstände sind in der Richtlinie so nicht aufgeführt. Gleiches gilt hinsichtlich des Versuchs der Anleitung aus meiner Sicht. Das geht auch über die Vorgaben hinaus. Der Versuch der Anleitung ist in § 91 Absatz 3 geregelt, unter Verweis auf Artikel 6 der Richtlinie. Der geht aber von einem Anwerben aus, nicht von einer Anleitung. Also auch da denke ich, das geht eigentlich über das hinaus, was unbedingt erforderlich wäre. Es ist auch die Frage, ob das noch strafwürdig ist. Der Versuch der Anleitung, einer der Kollegen hat es, glaube ich, schon gesagt, der Versuch der Anleitung wäre etwa, wenn das Hochladen einer Anleitung scheitert. Und da muss man auch wieder sagen, ist das strafwürdig oder kann das im Rahmen der Gefahrenabwehr, wenn man überhaupt darauf kommt, dass sowas passiert ist, erledigt werden? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Tütz. Dann darf ich das Wort weitergeben an Herrn Dr. Theune zu den Fragen von Herrn Kollegen Peterka und Herrn Kollegen Hoss.
Ja, vielen Dank. Die erste Frage war die, ob die Bundesregierung ein Vertragsverletzungsverfahren auch in Kauf nehmen sollte. Ich meine, das ist gar nicht unbedingt nötig. Wir haben jetzt im Rahmen der Anhörung an vielen Stellen gehört, dass der Gesetzesentwurf der Bundesregierung über das hinausgeht, was europarechtlich determiniert ist, sodass ich meine, dass man auch ohne ein Vertragsverletzungsverfahren in Kauf zu nehmen durchaus nur das umsetzen sollte, was die Richtlinie eben auch vorschreibt. Wir haben jetzt einige Beispiele gehört, das schreibt die Richtlinie so nicht vor. Ob das ein Missverständnis war oder warum das so in der Gesetzesbegründung gelandet ist, ist nicht so richtig nachvollziehbar. Aber diese Tatbestände sind eben einfach zu streichen. Und dann ist auch, glaube ich, kein Vertragsverletzungsverfahren zu besorgen. Eine Ausnahme sehe ich durchaus, wo man sich fragen könnte, sieht die Richtlinie das vor oder nicht? Und zwar ist das die Einführung der gefährlichen Körperverletzung als Tatbestandsvariante im 129a. Da muss man sich, meine ich, den Wortlaut der englischsprachigen Richtlinie angucken. Da ist die Rede von Attacks upon the physical integrity of a person. Und das, meine ich, sollte richtigerweise zu verstehen sein nach deutschem Recht als schwere Körperverletzung nach 226, was die Richtlinie da vorschreibt. Das heißt, auch da geht der deutsche Regierungsentwurf über das hinaus, was die Richtlinie vorschreibt und will mit der gefährlichen Körperverletzung weitergehen und muss das eben nicht. Zu der Frage vom Abgeordneten Herrn Hoss. Das ist ein bisschen schwierig in der Tat zu beantworten, weil ich hatte darauf hingewiesen, die versuchte Beihilfe ein Fremdkörper im deutschen Strafrecht ist. Normalerweise Beihilfehandlungen nach § 27, die können eben nicht versucht werden. Das lernen wir im zweiten Semester, würde ich sagen, Strafrecht AT. da ist Schluss. Und die, ich weiß nicht, ich glaube, der Vorgängerregierungsentwurf weist darauf hin, es gibt eine Ausnahme im Aufenthaltsstrafrecht, ja, bei der Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Das, meine ich, ist aber gar nicht vergleichbar dem, was jetzt hier kriminalisiert werden soll, sondern da ist es in der Tat so formuliert im Aufenthaltsstrafrecht, dass es eine Beihilfe sei. Aber was in der Tat gemeint ist, ist das sogenannte Einschleusen. Ja? Also das ist eine eigene Tathandlung und keine Beihilfehandlung, sondern der Täter beim Einschleusen verbringt eben Personen über die Grenze. Das heißt, da haben wir zwar die gleiche Terminologie, mit der man das hier vergleichen könnte, aber es ist in der Tat was anderes gemeint. Hier meine ich zu sagen, man könnte auch versuchen, Beihilfe zu leisten. Nichts anderes ist letztendlich die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung nach 129a Absatz 5. Das lässt sich damit nicht vereinbar. Und deswegen gibt es dazu auch keine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, weil eben die Beihilfe bislang einfach nicht versucht werden konnte, weil das einfach straflos ist. Das heißt, das Verfassungsgericht wird sich womöglich damit zum ersten Mal beschäftigen müssen. Ich habe übrigens dem Regierungsentwurf wahrscheinlich entnehmen können, dass der derzeitige Satz 2 in Absatz 5 dann Satz 3 werden soll. Also alles andere macht keinen Sinn, aber darauf wird er nicht mehr hingewiesen. Der soll wahrscheinlich nicht ersetzt werden. Das heißt, das Verben soll nach wie vor wahrscheinlich straflos bleiben. Das weiß ich aber nicht so genau. Also das ergibt sich aus dem Gesetzesentwurf leider nicht. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Theune. Herr Dr. Schmidtke, Sie haben eine Frage von Herrn Kollegen Moser gestellt bekommen.
Vielen Dank. Zu der Frage, ob die Eingriffsermächtigungen in der StPO ausreichend sind oder ob weitergehende Befugnisse da erforderlich sind, und mit dem zweiten Teil auch mit Blick auf eine Zusammenarbeit mit den Diensten. Vorab, als Praktiker kann ich immer nur unterstreichen, Strafverfolgungsbehörden müssen ermitteln können, damit Gerichte Straftäter verurteilen. Und aus diesem Grund war der Ansatz des Vorgängerentwurfs, einerseits die materiell-rechtlichen Strafbarkeit zu erweitern, aber nicht gleichlaufend dazu die StPO-Befugnisse anzupassen, ja so sehr zu kritisieren und schlichtweg unverständlich. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass von diesem Fehlweg, dass dieser Fehlweg nicht weiter gegangen wird, sondern im Gegenteil hier ein Gleichlauf hergestellt wird, mit dem wir Praktiker erst einmal gut leben können, was die Umsetzung angeht. Es ist bereits verschiedentlich angesprochen worden, dass in 100G der Absatz 2 von § 99 zu streichen ist, weil sich das auch auf Absatz 1 beziehen muss. Jetzt muss ich mich ein wenig sputen, um noch den Blick zu werfen auf das, was auch Frau Thyss ausgeführt hat. Da kann ich jedes Wort unterschreiben, was die Notwendigkeit der Speicherung der IP-Adressen angeht, was insoweit weitere Ermittlungsbefugnisse angeht. Und ein Wort noch zum Schluss zu der Zusammenarbeit mit den Behörden. Das ist keinesfalls eine Mogelpackung, sondern das ist durch die bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen sogar vorgezeichnet, dass der Gesetzgeber hier diese Möglichkeit hat, den Strafrahmen zu erhöhen. Wir müssen die Möglichkeiten nutzen, die Behörden, die wir haben, um erfolgreich auf diesem wichtigen Feld zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Schmidtke. Herr Nettersheim, Sie haben Fragen der Kollegen Moser, Müller, Meyer, Soltau bekommen und von mir und dürfen die jetzt beantworten.
Vielen Dank. Ja, zuerst zu Ihrer Frage. Bestehen noch Lücken bei der Umsetzung der Terrorismusrichtlinie? Da kann ich mich eigentlich weitgehend meiner Kollegin Frau Tütz anschließen. Die sehe ich tatsächlich nicht. Sie haben es ja meinem Statement entnommen, dass ich eher umgekehrt die Besorgnis habe, dass das sozusagen wie eine Hausaufgabe aus Brüssel 1:1 abgearbeitet wird. Ich glaube schon, dass sich der Kampf hier lohnt, anders als das zum Teil gesehen wird. Es geht hier nicht um irgendwie eine unbedeutende technische Regelung, die uns aus Brüssel vorgegeben wird, sondern schon um den Kern dessen, was nach dem Lissabon-Urteil, ich erwähnte es schon, des Verfassungsgerichts in nationalstaatlicher Verantwortung liegen soll. Und leider ist es ja bei Brüssel so, dass man die sich zum Teil ein bisschen zurückerkämpfen muss, weil da nicht immer, muss man vorsichtig auszudrücken, darauf Rücksicht genommen wird. Ja. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich, wo es wirklich um den Kern des Kerns geht, gerade das Terrorismusstrafrecht ist von besonderer Bedeutung, Herr Zöller kennt das ja auch an, hat das betont, lohnt sich dieser Kampf schon durchaus. Und selbst wenn es dann zum Verfahren kommt. vor dem EuGH. Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte sind auch da zu berücksichtigen. Wie das der EuGH dann sehen würde, wird man sehen. Ich denke schon, dass man diesen Kampf aufnehmen sollte. Ja, ansonsten sehe ich eher, dass die Musik sozusagen auf der Ebene der SDPO spielt. Und dann schließt dann vielleicht die Frage von Herrn Moser da an, dass es eher darum geht, nicht durch weitere Tatbestände sehr viel neue Verfahren zu schaffen. Klar, wir müssen dann, die Bundesanwaltschaft muss dann immer neue Verfahren einleiten. Es wird viel Papier produziert. Und ob am Ende für die effektive Terrorismusbekämpfung auf strafrechtlicher Ebene, repressiver Ebene was gewonnen ist, ist mehr als fraglich. Das hat er auch Herr Zöller ja thematisiert. Entscheidender ist, haben wir die richtigen Instrumente, sind die effektiv? Und da kann ich mich auch nur Herr Schmidtke anschließen. Der erste Entwurf war da wirklich katastrophal, wenn man das Wort mal benutzen darf. Also rein symbolisch letztlich, weil die entsprechende Anpassung auf der SDPO-Ebene fehlte. Das ist jetzt erfreulicherweise nicht so, sondern man hat das konsequent auch in der SDPO umgesetzt. Ich habe schon den Punkt erwähnt, der vielleicht noch fehlt, das 100G-SDPO, das man wurde auch schon erwähnt von Frau Tützer, den 99 komplett da aufnimmt. Ansonsten sehe ich das ausreichend in der SDPO wiedergespiegelt, bei den Änderungen der SDPO. Die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten, hatten Sie mich auch gefragt, Herr Moser, das ist ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Auch das wurde schon erwähnt, auch von Frau Tütz schon, da kann ich mich eigentlich auch weitgehend anschließen, dass wir Sorge tragen, der Gesetzgeber Sorge tragen muss, dass wir gerüstet sind, wenn wir vielleicht mal von, wie es immer so schön heißt, befreundeten ausländischen Nachrichtendiensten nicht mehr die Informationen bekommen. Und das kann gerade dann drohen, wenn wir in dem Austauschgeschäft nicht mehr was anzubieten haben. Also wenn unsere Nachrichtendienste den US-amerikanischen Dienst nichts mehr anzubieten haben, droht irgendwann eben dann die Nachricht, ja, warum sollen wir dann euch auch noch etwas zur Verfügung stellen? Und wenn die Nachrichtendienste diese wertvollen Informationen nicht bekommen, dann landen sie nicht bei uns und dann können wir Straftaten nicht verhindern. Das ist der entscheidende Punkt. Und insofern, ja, ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch nicht immer eine Hilfe. Das muss man leider auch sagen. Vielleicht ändert sich da mal etwas, was den Datenschutz betrifft. Die 99 Absatz 1 Strafrahmenerhöhung unter diesem Aspekt ist meines Erachtens wirklich zwingend und notwendig, weil wir sonst die Informationen nicht mehr bekommen. Und das begrüße ich ausdrücklich und sehe da auch keine verfassungsrechtlichen Probleme. Und man musste auch nicht eine Neufassung des Tatbestands abwarten. Schon das Fallaufkommen bei uns, bei der Bundesanwaltschaft und auch bei den Generalstaatsanwaltschaften in diesem Bereich zeigt, dass da ein Bedarf besteht und dass der Strafrahmen, so wie er jetzt ist, nach oben hin jedenfalls nicht ausreichend ist. Dann hatte mich Herr Müller, Sie hat mich gefragt, nach 1:1-Umsetzung der Richtlinie, geht der Entwurf über die Richtlinie hinaus? Auch das ist, glaube ich, schon weitgehend beantwortet worden. Ja, teilweise schon. Bei Versuchsstrafbarkeit des 129a, die ich aber für vertretbar halte. Ich finde, wie gesagt, da sollten wir uns auch nicht von Brüssel jetzt vorgeben lassen. Also, allein, dass Brüssel das jetzt nicht in die Richtlinie reingeschrieben hat, heißt nicht, besagt noch nichts für die Verhältnismäßigkeitserwägung, die das Verfassungsgericht vielleicht anstellen würde oder der EuGH anstellen würde. Also davon sollten wir uns einfach freimachen, würde ich sagen. Oder sollte der Gesetzgeber, besser gesagt, sich davon freimachen. Also ich halte das im Kernstrafrecht, 129a ist ja, gehört ja zum Kernstrafrecht des Terrorismusstrafrechts, halte ich das durchaus für vertretbar, diese Versuchsstrafbarkeit, und für sinnvoll. Ich habe das in meiner schriftlichen Stellungnahme etwas näher erläutert, warum ich das für sinnvoll erachte. 91 Absatz 3, Versuch der Aneignung, Frau Tütz hat es auch schon erwähnt, und das sehe ich ja sowieso kritisch. Da geht es auch über die, da geht es möglicherweise über die Richtlinie hinaus. Das gefährliche Werkzeug, ja, auch da kann ich mich weitgehend den Vorrednern anschließen, wo da die Probleme liegen könnten. Ja, irgendwann landen wir, oder ist zu besorgen aus meiner Sicht, dass wir im Gesinnungsstrafrecht landen. Ja, also der Täter kauft eine Schnur, mit der er dann vorhat, jemanden zu erwürgen, terroristischer Zielsetzung. Was bleibt dann noch am Objektiven? Ja? Der Kauf einer Schnur, ein sozial adäquates Verhalten, äußerlich betrachtet. Ja? Wie wurde eben plastisch gesagt, wenn er nicht beim Kauf äußert, also ich brauche das aber jetzt als Werkzeug für eine touristische Straftat. Ja? Also da bewegen wir uns auf sehr, sehr dünnem Eis, auch verfassungsrechtlich. Und ich verstehe den Gedanken und warum er das aufgenommen hat, aber ich glaube, man sollte es lieber lassen. Das ist meine Meinung zu dem Punkt. Dann hatte mich Herr Mayer-Soltau gefragt, Spielräume des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie. Ja, schwierig. Also viele von meinen Vorrednern haben ja schon gesagt, weitgehend ist vieles von der Richtlinie vorgegeben. Es ist halt nur die Frage, mal flapsig formuliert, des Muts. Ja. Riskiert man es, ein Vertragsverletzungsverfahren, oder riskiert man es nicht? Das ist eine politische Entscheidung letztlich. allein nach den Spielräumen zu fragen. Wie gesagt, dann könnte man so, wie von meinem Vorredner vorgeschlagen, sagen, ja, alles, was über die Richtlinie halt hinausgeht, das wird halt gestrichen. Aber das erscheint mir nicht ein sinnvoller Ansatz, wie ich eben schon angedeutet habe, auch unter verfassungsmäßig-rechtlichen Gesichtspunkten und Fragen der Verhältnismäßigkeit, finde ich, sollte man sich von dieser Frage, von dieser Blickwinkel lösen. Ich hoffe, das hat ungefähr alle Fragen beantwortet.
Vielen herzlichen Dank, Herr Nettersheim. Herr Köhler, Sie haben Fragen von Herrn Dr. Fechner und Frau Heselhaus gestellt bekommen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Fechner. Die erste Frage ging um die Kritik an der Versuchsstrafbarkeit. Ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, 129a Absatz 5 Satz 2, die Versuchsstrafbarkeit, was die Unterstützung der terroristischen Vereinigung angeht. Man sieht das ja, wenn man der Rechtsprechung des dritten Strafsenats, der für das Terrorismusstrafrecht zuständig ist, wie weit er versucht, auch aus seiner Sicht strafbares Verhalten unter das Unterstützen zu finden. Und das nimmt nicht etwas Grenzen. Und durch die Versuchsstrafbarkeit lässt sich das Strafrecht in unserer Systematik, so auch im Entwurf der Bundesregierung dargestellt, besser konturieren. Das ist die eine Frage. Das ist eine gesetzestechnische Antwort. Und die andere Frage ist, naja, die Kritik an Vorverlagerung, die ist so alt wie das Terrorismusstrafrecht an sich. Und sie ist, das muss ich sagen, ich bin Vertreter der Justiz, auch wohlfeil. Denn was ist denn die Alternative, wenn wir uns überlegen, wir warten ab, bis etwas geschieht? Das kann es ja nicht sein. Da wird ja irgendjemand kommen, da muss die Staatsschutzpolizei ran, da müssen die Nachrichtendienste ran. Dann ist das so ein bisschen aus der Justiz, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Denn was würde passieren? Wir hätten ein Staatsschutzpolizeirecht. Ich bedenke mal, es gibt gute Gründe, mit Blick auf die dunkelsten Seiten unserer Geschichte, wieso wir das in die Transparenz und die Kontrolle auch der unabhängigen Gerichte stellen. Das ist vielleicht, was ich da ganz allgemein dazu sagen möchte. § 91.3 StGB, das ist interessant. Da bin ich heute Morgen eigentlich auf die Idee gekommen und habe mich gefragt, naja, ist es denn wirklich so normal, dass ich den Inhalt, der geeignet ist als Anleitung zu einer terroristischen Straftat, anpreise, zugänglich mache, die Bereitschaft anderer zu fördern, eine terroristische Straftat zu begehen. Das ist jetzt die absolute Grenze. Wir haben Tatbestände 184b Absatz 1 Nummer 4 des StGB. Da geht es um kinderpornografische Inhalte. Die sind nicht anders ausgestellt. Ich frage mich, und das kam mir der Gedanke, ob man dann nicht sich vielleicht, habe ich nicht meine Stellungnahme, kam mir so, ob man sich daran orientieren sollte, wenn ich sage, ich stelle eine Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat hier in dem Wissen oder in der Absicht, dass die dafür geeignet ist, ist das nicht ein strafrechtliches Unrecht? Also ich nehme da sicher eine Gegenposition zu den bisher Geäußerten ein, aber das kam mir heute Morgen, wenn ich das so vergleiche. Das ist 91.3, das kam mir aber so, ist vielleicht nicht so durchdacht, aber mal so überlegt. Von Frau Heselhaus, die Frage, die habe ich mir jetzt, also jetzt in der Zeit durchgedacht, habe ich nicht so im Blick gehabt. Aber mein erster Gedanke oder der im Rahmen der Fragerunde war, dass ich an den Mord im kleinen Tiergarten gedacht habe. Ich denke mir, das ist ja kein Problem, denn die Sachen, die kann ja der Generalbundesanwalt an sich ziehen. Nur die Frage, die ich mir stelle, es gibt ja viel mehr Druck. Denken wir an gefährliche Körperverletzungen, sogenannte Rollkommandos für Gaststätten, Geschäfte. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ausländische Dienste Leute, Deutschland in einer Gesellschaft, die auch bunter, vielfältiger wird, eingeschüchtert werden können. Deshalb, wenn ich jetzt mal so spontan gefragt würde, ob ich da einen Regelungsbedarf sehe, wäre mein erster Gedanke ja. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Köhler. Und zum Abschluss der Antwortrunde, Herr Henrichs, auf die Fragen von Herrn Dr. Fechner, Herrn Peterka, Frau Heselhaus und Herrn Mayer-Soltau.
Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Fechner, für die Frage, die sich auf den 129a in der Variante der versuchten Unterstützung bezieht. Dazu mal aus meiner Sicht Folgendes. Die Richtlinie, da ist von mir ein bisschen Dissens aufgetreten, glaube ich, die Richtlinie, so wie ich sie verstehe, erfordert jedenfalls mal in dem Bereich der Finanzierung sehr wohl, dass versuchte Geldsenden an eine terroristische Vereinigung unter Strafe zu stellen. Wir haben den Artikel 14 Absatz 3 der Richtlinie. Da steht das kein ausdrücklicher Verweis auf Artikel 4 der Richtlinie drin. Aber der 14 Absatz 3 verweist auf Artikel 11, die Terrorismusfinanzierung, und der auf Artikel 4. Von daher bin ich der Meinung, dass der Gesetzgeber sehr wohl in diesem Bereich der finanziellen Zuwendungen an eine terroristische Vereinigung ist, verpflichtet ist, diesen Versuch unter Strafe zu stellen. Davon geht auch der Gesetzentwurf aus. Das zu dem Feld. Der zweite Punkt, Schließung von Strafbarkeitslücken. Ich habe es schon im Eingangsstatement deutlich gemacht. Auch da haben wir hier unter den Sachverständigen offenbar einen Dissens. Ich bin der Meinung, dass die Schließung von Strafbarkeitslücken im Bereich der versuchten Unterstützung geboten und angemessen ist. Wir haben es in den Fällen der Geldversendungen ja mit Sachverhalten zu tun. Da können wir oftmals nachweisen, dass jemand aus Deutschland Geld auf den Weg gebracht hat. Für eine vollendete Unterstützung muss ich aber nachweisen, dass dieses Geld, ich mache mal ein Beispiel, beim sogenannten Islamischen Staat als einer ausländischen terroristischen Vereinigung angekommen ist. Die müssen das Geld verwenden können. Jetzt hat der IS kein Konto. Das läuft über Finanzagenten. Und wir müssen in der Praxis jedes Mal nachweisen, dass der Empfänger im Lager der Vereinigung gestanden hat und dass das angekommen ist. Wir können aber gut nachweisen, oftmals, dass derjenige, der das Geld auf den Weg gebracht hat, alles getan hat, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzige Rechtslage, Straflosigkeit. Rechtslage nach dem Entwurf, versuchte Strafbarkeit. Also, dieser Bereich ist meines Erachtens schon ein ganz wesentlicher, was die Terrorismusfinanzierung anbelangt. Und die versuchte Unterstützung schließt dort Strafbarkeitslücken. Jetzt kann man fragen, beschränken wir uns darauf? Setzen wir nur das um? Nein, denn auch darüber hinaus gibt es erhebliche Strafbarkeitslücken. Woher kommen die? Die kommen, meine ich, aus der Kommunikation, die in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen ist, durch Mitglieder ausländischer terroristischen Vereinigungen mit Personen in Deutschland. Der Trend, will ich es mal so formulieren, geht dahin, Personen in Deutschland zu radikalisieren und sie aufzufordern, irgendwas für diese Vereinigung zu machen. Ich nenne diese Fälle gerne Zusagefälle. In diesen Zusagefällen hat der BGH schon mehrmals offen gelassen, ob eine Unterstützung vorliegt. Was waren das für Fälle? Die Zusage einmal für die Vereinigung, hier eine Straftat zu begehen. Da musste nachgewiesen werden, dass derjenige, mit dem die Person aus Deutschland kommuniziert hat, A, bei der Vereinigung war und B, auch gerade dafür zuständig, will ich es mal formulieren. Dann die Fälle der Zusage, Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen. Auch das hat der BGH ausdrücklich offen gelassen, ob das eine Unterstützung ist. Oder die Zusage an ein Vereinigungsmitglied, sich um Ausrüstungsgegenstände hier in Deutschland zu bemühen. Alles das sind Sachverhalte, die der Bundesgerichtshof offen gelassen hat, ob es sich um eine Unterstützung oder nur um eine bislang straflose versuchte Unterstützung gehandelt hat. Auch diese Fälle wären zukünftig stringenter verfolgbar. Und jetzt das letzte Argument, Strafrechtsdogmatik. Da müssen wir etwas tiefer einsteigen. Die Rechtsprechung des BGH sieht zwei Varianten der Unterstützung. Einmal kann ich ein Mitglied bei seinen eigenen Handlungen unterstützen, dann ist es eine Unterstützungshandlung, oder aber ich unterstütze die Vereinigung als solche. Dass es sich bei der Unterstützung um eine versuchte Beihilfe handelt, bezieht sich nur auf den ersten Fall der direkten Unterstützung einer Person, eines Mitgliedes bei dessen Handlungen. Und nur insoweit wird dann gesagt, es handelte sich um eine versuchte Beihilfe. Dogmatik ist aber kein Selbstzweck. Wozu dient das? Das dient natürlich darum, die Konkurrenzen richtig zu packen in diesen Fällen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, dass diese Strafrechtsdogmatik nicht dagegen spricht, die versuchte Unterstützung bei dem Organisationsdelikt 129a unter Strafe zu stellen. Und es ist angesprochen worden. Es ist auch kein Fremdkörper. Wir haben in Paragraph 96 Absatz 1 und Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes die versuchte Beihilfe zu einer Tat schon unter Strafe gestellt. Ich halte es persönlich für einen Wertungswiderspruch, das bei der Einschleusen von Ausländern zu machen, bei terroristischen Vereinigungen aber nicht. Im Übrigen hat der Gesetzgeber dadurch, dass er die Unterstützung im 129a gerade als eigenen Tatbestand kreiert hat, doch gezeigt, dass er das im hohen Grade für gefährlich hält, dieses tätig werden, und das spricht meines Erachtens auch dafür, dann den Versuch unter Strafe zu stellen. Im Übrigen muss man bei der Ausweitung auch Folgendes im Blick haben. Die Versuchsstrafbarkeit setzt ja erst ein, wenn der Täter unmittelbar zur Tat ansetzt. Und auch danach, wenn das Geld also noch nicht ankommt, steht ihm die Möglichkeit des Rücktritts nach § 24 offen. Alles in allem bin ich der Meinung, 129a, versuchte Unterstützung wird benötigt, ist in Teilbereichen der Finanzierung auch vorgegeben und so, wie sie hier im Gesetzentwurf angelegt ist, überzeugend. So viel zur ersten Frage. Zweite Frage, transnationale Repression. Auch da sehe ich Handlungsbedarf. Das ist natürlich richtig, dass wir dieses Tätigwerden ausländischer Mächte, fremder Mächte in Deutschland auch schon unterhalb der 74a GVG-Straftaten erfassen müssen, vor allem im Bereich Bedrohung, Nötigung. Das sind so Fälle, in denen Dissidenten möglicherweise von fremden Mächten hier in Deutschland mit Repressionen zu tun haben. Diese Fälle müssen als Staatsschutz, meine ich, auch benannt werden. Da sehe ich durchaus Handlungsbedarf. Die Frage 3 von Herrn Peterka, da haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich sehe hier keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Ich bin der Meinung, dass der Gesetzgeber mit diesem Gesetzentwurf seinen weiten Ermessensspielraum, der er hat, der Gesetzgeber kann relativ frei entscheiden, welche Handlungen er konkret und wie unter Strafe stellt, dass diese hier nicht überschritten worden sind. Und letzter Punkt, das war die Frage nach der Frage der Bürgerrechte und ob hier das ausgestaltet ist ausreichend. Ja, auch da bin ich der Auffassung, dass durch die Anpassung von 100a fortfolgende, die der Gesetzentwurf vornimmt, natürlich gleichzeitig auch die hohen Anforderungen, die wir bei den Ermittlungen erfüllen müssen, dargestellt sind. Wir müssen konkrete tatsächliche Anhaltspunkte haben und natürlich bei eingriffsintensiven Maßnahmen brauchen wir auch einen richterlichen Beschluss. Ein letzter Hinweis, ist die Richtlinie voll umgesetzt? Ich sehe das in zwei Punkten kritisch. Einmal bei der Frage, ich habe es schon anklingen lassen, der Ausreise zum Zwecke des Anschlusses an eine terroristische Vereinigung. Wir hatten in den letzten Jahren vor allem im Bereich dschihadistisch motivierter Frauen das Phänomen, dass die ausgereist sind, nicht um in Syrien, Irak eine Tat zu begehen, sondern um sich anzuschließen. Dieser Sachverhalt ist meines Erachtens, so wie der Gesetzestext jetzt gefasst ist, immer noch straflos, weil er im 89a geregelt ist und nicht, wie ich der Auffassung bin, in 129a habe ich einen Vorschlag zugemacht. Und letzter Punkt, in Artikel 11 der Richtlinie ist auch das Sammeln und Entgegennehmen von Vermögenswerten für eine terroristische Vereinigung genannt. Auch da bin ich der Auffassung, dass das bei Personen, die nicht Mitglieder sind und hier in Deutschland Geld sammeln und entgegennehmen, möglicherweise von den Straftaten noch nicht erfasst ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Henrichs. Damit sind wir am Ende der ersten Antwortrunde und kommen zur zweiten Fragerunde. Hier liegen mir 5 Wortmeldungen vor, der Kollegen Limburg, Meyer-Soltau, Moser, Müller und Hoss. Und jetzt ist noch eine 6. Wortmeldung hinzugekommen von Herrn Dr. Fechner. Dann schließe ich jetzt die Frageliste und darf Ihnen, Herr Kollege Limburg, das Wort geben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre umfangreichen Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Dr. Zöller. Sie haben zeitbedingt ganz am Ende nur antippen können, dass Sie eine grundlegende Reform des § 99 Strafgesetzbuch für notwendig halten. Vielleicht könnten Sie das noch näher ausführen. Sie hatten das Stichwort hybride Bedrohung genannt, Wahlbeeinflussung vielleicht aus aktuellem Anlass, wenn man an den Bericht zur Beeinflussung der vergangenen Bundestagswahl denkt, durch russische Nachrichtendienste und Ähnliches. Also vielleicht könnten Sie den Reformbedarf oder Aktualisierungsbedarf, so möchte ich es mal nennen, aus Ihrer Sicht noch mal ausführen. Da hätte ich eine Frage an Herrn Dr. Theune. Sie haben angetippt, möchte ich mal sagen, dass das Problem, das Strafrechtsproblem, dass grundsätzlich die Ausreise zu sogenannten terroristischen Zwecken erst einmal unabhängig davon bestraft wird, wie die ausländische Vereinigung eingestuft wird. Der 129b löst das ja durch eine Vorabgenehmigungspflicht durch das Bundesministerium der Justiz. Aber in der Tat, Sie haben es dargestellt, im 89a ist dieser Vorbehalt ja so, zumindest bei der Ausreise, wo es rein um die Ausreise zu einer einzelnen terroristischen Tat geht, nicht vorhanden. Verkürzt gesagt, jemand, der ins Ausland reisen wollte, um zum Beispiel die Schergen des iranischen Regimes, diese Bashar-Milizen, gegen die irgendwie ein Attentat zu verüben, um die daran zu hindern, Zivilisten zu erschießen, der wäre dann strafbar in Deutschland. Hätten Sie einen konkreten Vorschlag, wie man dieses Dilemma besser lösen könnte als bislang, beispielsweise durch eine Ausweitung der Genehmigungspflicht auch auf diese Aspekte des 89 oder auf eine Verlagerung der Ausreise insgesamt in den 129b oder Ähnliches? Haben Sie da Vorstellungen? Weil in der Tat, das Problem muss ja gelöst werden.
Vielen Dank, Herr Kollege Limburg. Herr Kollege Meyer-Solter.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an Herrn Zöller und Herrn Nettersheim. Die ist auch etwas provokant. Bestünde aus Ihrer Sicht ein Defizit in der Terrorismusbekämpfung, wenn der Gesetzgeber auf die Umsetzung der geplanten Strafbarkeit der Androhung terroristischer Straftaten nach § 89a Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 StGB-Entwurf verzichten würde? Danke.
Danke, Herr Kollege Mayer-Soltau. Herr Kollege Moser.
Ja, vielen Dank. Ich habe wieder eine Frage an Frau Tütz und Herrn Nettersheim. Und zwar geht es darum, wie wir mit verdeckten Operationen fremder Mächte in Deutschland gegen Deutschland umgehen. Die nehmen ja nach unserem Vernehmen nach immer mehr zu. Hybride Bedrohungen, Beeinflussungskampagnen, um die Gesellschaft zu spalten, Deutschland international zu schwächen, Abläufe zu stören und so weiter. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, generell verdeckte Einflussoperationen, also die gezielte Verschleierung des staatlichen Hintergrunds, unter Strafe zu stellen? Und wenn nein, sehen Sie punktuell Verbesserungsbedarf hinsichtlich Strafbarkeitslücken? Ein Punkt, der immer wieder genannt ist, Drohnenflüge in Flughafennähe mit Störabsicht sind zumindest nach herrschender Meinung aktuell ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Moser. Herr Kollege Müller.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Tütz, und zwar nämlich noch mal Bezug auf diesen 89b Absatz 8, als die versuchte Finanzierung. Der Herr Professor Zöller hat ein Beispiel gebildet, das recht einleuchtend war. Er meinte zwar, wenn jemand vergeblich versucht zu überweisen, weil er eine falsche Kontonummer übernimmt oder anwendet, aber ich komme auf die Idee, das Geld wird ja eingesammelt, da sind Zwischenleute, Zwischenmänner dazwischen. Und die geben das Geld von vornherein, wie beabsichtigt, überhaupt nicht weiter. Also es ist ein untauglicher Versuch. Und da stellt sich mir die Frage, Herr Henrichs hat auf den 24 StGB vorhin aufmerksam gemacht, ob in diesem Fall von der Dogmatik her trotz der Richtlinie dann auch der 23.3 StGB gilt, dass beim untauglichen Versuch entweder eine Strafmilderung oder gar ein Absehen von Strafe stattfinden kann oder ob das durch die Richtlinie verwehrt ist.
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und jetzt hat Herr Kollege Horst das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Zöller, eine an Herrn Dr. Theune. Herr Professor Zöller, wir haben jetzt hier gerade so ein kleines Plädoyer für die Vorfeldstrafbarkeit gehört, würde ich sagen. Da trete ich niemand zu nahe. Für Sie einfach noch mal die Möglichkeit. Ich würde darum bitten, dass Sie noch mal darstellen, warum Sie das grundsätzlich für problematisch halten, die Strafbarkeit immer mehr ins Vorfeld tatsächlicher Gefährdungslagen zu verlagern. Und an Herrn Dr. Theune, vielleicht könnten Sie uns da auch einfach noch ein paar praktische Beispiele geben. Sie hatten ja im Eingangsstatement auch auf die aktuelle Lage in Iran verwiesen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Hoss. Und als letzter Fragesteller hat Herr Kollege Dr. Fechner das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an die Sachverständigen Henrichs und Köhler. Wo sehen Sie Handlungsbedarf, entweder im Strafgesetzbuch oder auch für weitere anderweitig geregelte Instrumente, um noch effektiver gegen die Finanzermittlung bei der Terrorismusbekämpfung vorgehen zu können?
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fechner. Damit sind wir bei den Fragen und kommen zur zweiten Antwortrunde. Jetzt geht es wieder in alphabetischer Reihenfolge und insofern darf ich Ihnen, Herr Henrichs, für die Frage von Herrn Dr. Fechter das Wort geben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe es eben ja schon anklingen lassen, das Thema Finanzierung, Finanzierung des Terrorismus, Finanzierung terroristischer Vereinigungen rückt natürlich vor dem Hintergrund der Richtlinie 2017 und Artikel 11 der Richtlinie in den Blick. Dort heißt es unter Verweis auf Artikel 4, dass auch das Sammeln und Entgegennehmen strafbar sein soll, wenn das Geld, das gesammelt oder entgegengenommen wird, entweder für die Zwecke oder für eine Vereinigung oder für die Nutzung einer terroristischen Vereinigung bestimmt ist. Dieser Artikel 11, da stellt sich die Frage, ob das jetzt vollumfänglich schon vom jetzt geltenden Recht und beabsichtigten Recht umgesetzt ist und ob man da noch was machen sollte oder das prüfen sollte. Dafür habe ich mich auch ausgesprochen in meinem schriftlichen Gutachten. Ich sehe hier das Problem, dass das bloße Sammeln von Geld in Deutschland für terroristische Vereinigungen kein Unterstützen ist, weil es nach der Rechtsprechung des BGH noch an dem objektiven Nutzen für die Vereinigung fehlt. Das Geld müsste erst auf den Weg gebracht werden, in den Geschäftsbereich der Vereinigung gelangen. Ob es sich dann nach einer möglichen Gesetzesänderung um eine Versuchsstrafbarkeit handelt, Da habe ich auch extreme Zweifel, denn das Sammeln und Entgegennehmen dieser Vermögenswerte wäre meines Erachtens noch kein unmittelbares Ansetzen zum Unterstützen. Vor dem Hintergrund müsste man überlegen, ob mit 129a das ausreichend abgedeckt ist, wenn man denn diesen Bereich 1:1 und vollumfänglich aus der Richtlinie umsetzen möchte. So viel dazu.
Vielen Dank, Herr Henrichs. Herr Köhler, Sie haben auch eine Frage von Herrn Dr. Fechner bekommen.
Ja, danke schön. Das ist ein, wie es gerade mir nicht auffallen, aber gelesen habe, ein interessanter Gedanke, den Herr Henrichs gerade hat. Und was in die Richtung Finanzierung angeht, wir brauchen, um Erlöse oder Vermögenswerte abzuschöpfen, brauchen wir als Voraussetzung in der Regel eine rechtswidrige Tat. Wenn die nicht da ist, wie Herr Henrichs das gerade geschildert hat, in diesem Bereich, können wir das Geld auch nicht abschöpfen. Das ist ein Aspekt. Danke, mehr kann ich da aus dem Stegreif dazu sagen. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Köhler. Herr Nettersheim, Sie haben Fragen von Herrn Kollegen Meyer-Solter und Herrn Kollegen Moser bekommen.
Ja, vielen Dank. Ja, zu der Frage von Herrn Meyer-Solter. Würde da, so habe ich Sie verstanden, ein Defizit gesehen werden von mir, wenn der 89a Absatz 2 Nummer 9 die Androhung gestrichen würde, ersatzlos? Kurz gesagt, sehe ich das nicht. Nein, wäre also die Kurzantwort. Also einmal, es wurde, glaube ich, schon von Vorrednern erwähnt, selbst wenn man jetzt diese Androhung im Gesetzestext belassen wollte, würde ich dafür plädieren, das an dieser Stelle zu streichen, weil es irgendwie unstimmig erscheint, dogmatisch. Die Tatbestände von Absatz 1 und Absatz 2 bilden ja eigentlich, ergänzen sich ja gegenseitig. Das passt im Fall dieser Androhung nicht. Die ist ja dann nochmal richtig geregelt in Absatz 8 als eigene Strafbarkeit der Norm. Das wäre jetzt der dogmatische Aspekt, aber ich halte es auch für zu weitgehend und für nicht erforderlich. Wenn man sich die Gesetzesbegründung mal selbst anschaut, auf Seite 25 der Drucksache, wird offenbar, dass das meiste sowieso schon strafbar ist, nämlich über 126 StGB. Und als Argument wird hier aufgeführt in der Begründung, naja, eine terroristisch motivierte Drohung mit der Herstellung eines gefährlichen Gegenstandes, die wäre da nicht erfasst. Es gab ja schon weitgehend hier Einigkeit, dass diese Erfassung des gefährlichen Gegenstands schon ein Problem darstellt und dann auch noch die Androhung unter Strafe zu stellen. Das erscheint mir dann wirklich noch zu viel des Guten. Auch den Gegenstand, Sie können es in meiner schriftlichen Stellungnahme nachlesen, auch das sehe ich schon kritisch und rate davon ab, das zu erfassen aus den genannten Gründen. Herr Moser, Sie hatten mich gefragt, verdeckte Operation fremder Mächte, ob da möglicherweise eine Strafbarkeitslücke bestehen könnte. Ja, das selbst unter Strafe zu stellen, sozusagen eine Art Wahrheitspflicht, eine straflich sanktionierte einzuführen, halte ich für problematisch. Also nach dem Motto, wenn jemand sich äußert, der muss dann offenlegen, halte ich für einen, ja, vielleicht etwas kühnen Gedanken. Also ich glaube, man sollte erst versuchen, das auf andere Weise, solche Einflussnahme versuchen zu bekämpfen, indem man das offenlegt, indem unsere Geheimdienste ihre Arbeit tun können, entsprechend ausgestattet sind, was das Rechtliche betrifft, aber auch personell und vor allen Dingen, was die technische Operation Aktionsfähigkeit betrifft, um sowas öffentlich zu machen. Und dann ist es ja Teil der Debatte. Dann kann das in jeder Zeitung abgedruckt werden und dann kann jeder sehen, okay, über diesen Kanal bespielt offensichtlich Russland oder wie auch immer hier die Öffentlichkeit, will die versuchen zu beeinflussen und der mündige Bürger kann selber daraus seine Schlüsse ziehen. Also auch da wäre ich vorsichtig, sofort nach einem neuen Straftatbestand zu rufen. Was die Drohnenüberflüge betrifft, das finde ich eine interessante Überlegung. Ich darf vielleicht ein bisschen Werbung für die NSZZ machen, deren Co-Schriftleiter ich bin. Da gibt es jetzt einen Aufsatz zu, wo schon überlegt wird, ob man das über den Hausfriedensbruch mit erfassen kann. Finde ich einen interessanten Gedanken, der da in diesem Aufsatz vertreten wird. Müsste man überlegen, ob man das tatsächlich, ob sich das erfassen lässt bereits vom Hausfriedensbruch. Ansonsten könnte man da in der Tat drüber nachdenken, ob man dann ausdrücklich unter Strafestellung vielleicht beim Hausfriedensbruch sinnvoll sein könnte, um das besser abwehren zu können, verfolgen zu können. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Nettersheim. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Theune. Sie haben eine Frage von Herrn Kollegen Limburg und von Kollegen Hoss bekommen.
Ja, vielen Dank erstmal, Herr Limburg. Ich meine, dass die Frage wirklich zu Recht aufgeworfen ist. Wenn ich jetzt nichts übersehe, dann ist es eben so, dass die Ausreise, um sich an einer Vereinigung als Mitglied zu beteiligen, in 89a dann eben im Nummer 4 unter Strafe gestellt wird und da nicht dieser Vorbehalt der Ermächtigung erteilt ist, anders als in 129b. Das setzt mich natürlich rechtspolitisch vor folgendes Dilemma, das will ich auch offenlegen. Ich meine, dass die in 129b vorgesehene Ermächtigung eigentlich ja schon ein Fremdkörper ist. Wir haben sie hier auch für Handlungen außerhalb der EU drin. Sie ist ja eigentlich ein Fremdkörper, weil sie ja eine sozusagen eine Einmischung der Exekutive in das justizförmige Verfahren bedeutet. Aber sie ist nun mal eben dort da und vorgesehen und in 89a eben nicht. Das würde, meine ich, zu einem Wertungswiderspruch führen, wenn man sagt, als Bundesanwaltschaft, die Verfolgungsermächtigung ist nicht erteilt in Bezug auf, sagen wir mal, denken wir uns jetzt eine iranische Protestgruppierung aus, aber es schließt sich jemand, es begibt sich hier jemand aus Deutschland dorthin, um sich eben dieser Vereinigung da, dieser hypothetischen, anzuschließen. Dann wäre das eine. Ja, dann wäre das eben ein strafbarer Fall nach 89a. Also das heißt, diejenigen, die dort tätig sind, nicht, aber diejenigen, die ausreisen, um sich dort anzuschließen, die würden darunter fallen. Also möglicherweise könnte man das so regeln, dass man in dem vorgesehenen Absatz 4 noch mit aufführt, werden die beschriebenen Handlungen außerhalb der Europäischen Union begangen oder soll im Fall des Nummer 4 die Ausreise in einen Staat außerhalb der Europäischen Union erfolgen. Dann hätte man sozusagen dieses Ermächtigungserfordernis auf diesen Fall, würde ich sagen, erstreckt. Ja, zu der Frage von Herrn Hoss nach praktischen Beispielen, was mit den vorgesehenen Erweiterungen der Strafbarkeit im Vorfeld einer Straftat dann alles strafbar sein würde, da ist natürlich der Fantasie jetzt kaum eine Grenze gesetzt. Aber in der Tat ist ja die vorgesehene Erweiterung durchaus weitläufig. Und wir haben jetzt, würde ich sagen, durchaus viel schon über gefährliche Werkzeuge gesprochen, was alles darunter fallen kann. Das ist natürlich sehr viel. Es geht um Fahrzeuge, es geht auch um Messer, die können alle darunter fallen. Und da stellt sich eben die Frage, wenn wir im objektiven Tatbestand da keine hinreichende Grenze haben, dann müssen wir eben in der Rechtspraxis wahnsinnig viel im subjektiven Tatbestand erörtern. Das stellt, würde ich sagen, die Strafverfolger vor die Herausforderung, den subjektiven Tatbestand eben darzulegen. Uns eröffnet das, würde ich sagen, in der Strafverteidigung ganz schöne Möglichkeiten im Einlassungsverhalten natürlich. Aber das ist, würde ich sagen, dann ein weites Feld des subjektiven Tatbestandes, das relativ ungeklärt ist, weil wir es eben mit diesem weiten Feld der Alltagsgegenstände zu tun haben, die so wenig begrenzt sind hier im Absatz 2.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Theune. Dann ist nun Frau Tütz mit Fragen von Herrn Kollegen Moser und Herrn Kollegen Müller dran.
Ja, vielen Dank. Zunächst zu der Frage von Herrn Moser zu verdeckten Operationen fremder Mächte und so weiter. Das ist ein schwieriges Feld. Allerdings sieht man daran auch, dass durchaus das Strafgesetzbuch auch bislang schon ein gewisses Instrumentarium natürlich aus der allgemeinen Kriminalität vorsieht, um auch Handeln fremder Staaten abzudecken. Also zum einen weise ich darauf hin, dass zum Beispiel § 126a StGB bereits jetzt ermöglicht, das Aufstellen von Feindeslisten, sogenannter Feindeslisten, zu verfolgen, zum Beispiel eben, wenn ein fremder Staat unliebsame Oppositionelle öffentlich diskreditiert, durch welche Methoden auch immer. Da ist dann nicht der GBA zuständig, sondern da sind dann die allgemeinen Staatsanwaltschaften zuständig. Aber nicht alles muss im Rahmen des großen Staatsschutzes laufen, sondern hier kann durchaus auch das allgemeine Instrumentarium des Strafrechts genauso sinnvoll sein. Zu den Drohnen an Flughäfen, auch da existiert bereits jetzt der Tatbestand des § 315 StGB, nämlich des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Also sobald da eine Gefährdungslage auftritt, ist auch da bereits eine strafrechtliche Ahndung möglich. Muss man jetzt nicht explizit Vorschriften für Drohnen aufstellen. Wenn andersrum dann nicht nur die Gefährdung Thema sein soll, sondern zum Beispiel die Aufklärung. Lassen Sie es nicht die Flughäfen sein, sondern lassen Sie es Bundeswehrliegenschaften sein. Dann haben wir da bereits den Paragraphen 99, der eben auch die nachrichtendienstliche Tätigkeit und den Versuch des Erlangens von Informationen über staatliche Stellen oder auch andere Informationen unter Strafe stellt. Da schließt sich auch wieder der Kreis, dass ich denke, dass der 99 insgesamt mittlerweile so wichtig geworden ist, aber auch schon seit langen Jahren so wichtig ist, dass der Strafrahmen dem einfach nicht mehr gerecht wird. Und auch das seit Jahren nicht, sondern der Unrechtsgehalt war schon immer so hoch, dass die Strafgerichte sich da genötigt sahen, in den oberen Bereich des Strafrahmens zu gehen. Anders als wenn man das jetzt mal vergleicht aus dem allgemeinen Strafrecht, zum Beispiel beim Diebstahl oder beim Betrug, derselbe Strafrahmen wie beim Paragraphen 99. Wenn man das sich in der Praxis anschaut, hat man da jedenfalls bei Ersttätern in der Regel eine Verurteilung zu einer Geldstrafe, nicht so beim 99. Da wird es in der Regel auch keine Zweit- oder Dritttäter geben. Aber dennoch ist es da so, dass die Verurteilung sich bereits da in den Freiheitsstrafenbereich bewegt. Also da, denke ich, sieht man, dass wir auch insgesamt schon, was diese hybriden Bedrohungen angeht, eigentlich recht gut aufgestellt sind. Die gezielte Verschleierung des staatlichen Hintergrunds unter Strafe zu stellen, halte ich für sehr schwierig. Also da bewegen wir uns tatsächlich, denke ich, in einem recht unbestimmten Bereich. Es gibt in anderen Staaten ähnliche Vorschriften oder es gibt dort solche Vorschriften, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo schon das Tätigwerden als Agent, für wen auch immer, wenn man das nicht offen anmeldet, gegenüber staatlichen Stellen unter Strafe gestellt wird. Das ist aber was, wo ich jetzt sagen würde, sowas wollen wir hier nicht haben. Also das muss man vielleicht gründlich durchdenken, aber ich denke auch mit dem bisherigen Instrumentarium sind wir, jetzt muss ich mich aber sputen, sonst komme ich nicht mehr zu der Frage von Herrn Müller. 89c, denke ich, meinten Sie, die versuchte Finanzierung. Natürlich gilt der allgemeine Teil des Strafrechts da genauso. Wenn da von vornherein eine Versuchsstrafbarkeit oder die Voraussetzungen der Versuchsstrafbarkeit nicht vorgelegen haben nach allgemeinem Teil, dann gilt das genauso im Staatsschutz, im Terrorismusbereich wie in allen anderen Bereichen der Kriminalität. Denn da schließe ich mich an, Terroristen sollen nicht besser, aber eben auch nicht schlechter gestellt werden als allgemeine Kriminelle. Vielleicht so viel dazu.
Vielen herzlichen Dank, Frau Tütz. Und zum Abschluss der zweiten Antwortrunde darf ich Ihnen, Herr Professor Dr. Zöller, das Wort geben auf die Fragen von Herrn Kollegen Limburg, Herrn Kollegen Meyer-Soltau und Herrn Kollegen Hoss.
Ja, herzlichen Dank. Ich fange an mit der Frage von Herrn Limburg zum 99 StGB. Vielleicht lassen Sie mich noch mal ganz kurz erklären, wo das herkommt. Ich bin natürlich mit den Praktikerkolleginnen und Kollegen hier völlig überein. Es ist völlig sinnvoll, die Übermittlung zuzulassen. Ich glaube aber, Sie, verehrte Abgeordnete, dürfen es nicht. Ich möchte es ganz kurz begründen. Und zwar, wo kommt das her? Das kommt aus der Entscheidung zum Hessischen Verfassungsschutzgesetz. Da ging es um eine Regelung zur Übermittlung. Und mir ist völlig klar, die Informationen über geheimdienstliche Agententätigkeit, die landen als erstes bei den Diensten an und die müssten zu den Strafverfolgungsbehörden. Bin ich völlig d'accord. Das Bundesverfassungsgericht hat aber gesagt, Verhältnismäßigkeit. Die Dienste sind eben nicht an die klassischen Eingriffsschwellen gebunden. Also müssen wir bei der Datenweitergabe, so das Bundesverfassungsgericht, nicht ich, darum müssen wir uns alle dran halten, an verhältnismäßige Regelungen verbunden, weil das neue Grundrechtseingriffe sind. Und hat gesagt, bei Straftaten, die nur mit dem Höchstmaß von 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft sind, ist das grundsätzlich eher tendenziell, das ist die Ausdrucksweise ist furchtbar, das hat kein Strafrechtler geschrieben, da bin ich mir sicher. Ja. Aber ist das typischerweise nicht der Fall? Und jetzt kommt, es muss sich also aus dem Gesetzeswortlaut die besondere Gefährlichkeit ergeben, wenn Sie beim Strafrahmen bis 5 Jahre bleiben wollen. Ja. Und an dem Gesetzeswortlaut ändert dieser Entwurf ja erstmal nichts. Hier können Sie ja sagen, das haben wir gerade vermieden, denn wir gehen ja jetzt auf 10 Jahre und da brauchen wir diese einschränkende Voraussetzung, von der keiner weiß, also mich eingeschlossen, glaube ich. Ich sehe Nicken hier im Kreis, was das wirklich, was Karlsruhe damit gemeint hat. Aber Sie haben jetzt sozusagen genau dieselbe Norm, die sozusagen Ihre wahrscheinlich die meisten Vorgänger in diesem hohen Gremium vor vielen Jahren, der Straftatbestand stammt aus dem Jahr 1968 so, in der letzten Ordnung, die haben mal gesagt, das ist das Unrecht und das ist die Strafe. Ja, das heißt, Sie können nicht einfach sagen, ich brauche jetzt einen höheren Strafrahmen, sondern Sie müssen es im Gesetzestext nachweisen. Das heißt, entweder müssten Sie mir reinschreiben, was genau in den Tatbestandsmerkmalen des Paragraphen 99 jetzt so gefährlich ist, oder Sie müssten den Gesetzeswortlaut ändern. Und das ist der zweite Punkt.
Das würde ich Ihnen wirklich empfehlen. Das war die Frage mit den hybriden Bedrohungen. Dieser 99 ist nur zugeschnitten. Ich sage immer aus Spaß, der atmet noch den Atem des Kalten Krieges. Ja. Auf staatliche Akteure aus dem Ausland, die bei uns staatliche Stellen ausspionieren. Ja. Das ist aber nicht, glaube ich, brauche ich den anwesenden Praktikern hier schon gar nicht zu sagen, das ist nicht mehr die Realität. Also wir haben neue Studien, russische Dienste bedienen sich Akteuren der organisierten Kriminalität. Wir haben neue Stufen, gerade bei der chinesischen Ausspähungsaktivitäten, da können Sie gar nicht unterscheiden, ist das ein staatlicher Akteur, ist das privat, ist ein staatliches Unternehmen, ist das Privatunternehmen. Ja. Das heißt, diese Grenzen verschwimmen und auf all das ist der 99 nicht vorbereitet. Ne. Einsatz Low-Level-Agents, ich könnte noch mehr Beispiele nennen. Das heißt, der 99 ne, ist jetzt nicht Gegenstand dieses Entwurfs, der ist dringend reformbedürftig. Wir sind nicht, da würde ich mich für eine Strafrahmenerhöhung insgesamt natürlich stark machen, der ist aber nicht gerüstet für die Welt, in der wir im Bereich der Spionage leben. Und ich glaube, Sie können nicht einfach nur sagen, ab jetzt machen wir einen höheren Strafrahmen. Ja, das ist methodisch, also das Unrecht muss sich widerspiegeln im Strafrahmen. Und deswegen habe ich da meine Defizite. Die Frage von Herrn Mayer-Soltau, können wir nicht auf die Umsetzung der Richtlinie verzichten? Ich glaube, Sie haben es schon durchgespürt. Ich hätte gewisse Sympathien dazu, bis auf eine Ausnahme. Da bin ich dem BMJV unfassbar dankbar. Ich habe in meinem Kommentar 39 Seiten dazu geschrieben, warum der Begriff der schweren staatsgefährdenden Gewalttat ein absoluter Fehlgriff ist. Ich weiß, von wem und wo der herkommt. Seit 16 Jahren schreibe ich dagegen an. Da möchte ich an der Stelle noch mal Danke sagen, wenn Sie das wirklich machen. Das wird mir meine Arbeit enorm erleichtern in Zukunft. Also den sollten wir schon ändern. Auf den Rest ist hypothetisch, weil Loyalitätspflicht, Artikel 4 Absatz 3 EU-Vertrag. Wir müssen die Richtlinie natürlich umsetzen. Letzte Frage von Herrn Hoss. Noch mal zur Vorfeldstrafbarkeit. Es ist letztendlich immer eine Frage, ob dieser Tatbestand, so wie er ausgestaltet ist, noch verhältnismäßig ist. Und nehmen wir den Messerkauf. 1 Million Menschen kaufen sich ein Küchenmesser. 999.999 davon legen die in die Küchenschublade und arbeiten gelegentlich damit. Einer hat den Entschluss, möglicherweise damit später mal einen terroristischen Anschlag zu begehen. Vielleicht noch gar nicht beim Kauf. Bietet das wieder, also ich kann das alles verstehen. In der Rückschau macht das alles Sinn bei einem Messerattentäter. Der hat damals schon das Messer gekauft, um später den Anschlag damit auszuführen. Das wissen wir aber erst hinterher. Die 999.999, die es sich entweder schon von vornherein oder später noch anders überlegt haben, die tauchen in keiner Statistik auf. Und dann ist die Frage, ist das noch eine verhältnismäßige Strafnorm? Und dasselbe Problem sehe ich bei dem 129a Absatz 5 Satz 2. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Zöller. Damit sind wir am Ende der zweiten Antwortrunde und ich sehe auch keine Wortmeldung mehr. Damit sind wir am Ende der Anhörung angekommen. Ich darf mich bei den Kolleginnen und Kollegen für ihre Fragen bedanken und bei Ihnen, den Damen und Herren Sachverständigen, für Ihre Stellungnahmen und für die Antworten, die uns in die Tiefen des Terrorismusstrafrechts geführt haben. Ich habe so zwischendurch aus dem Augenwinkel gesehen, dass links von mir die Stifte übers Papier flogen. Und wir haben jetzt, glaube ich, wirklich eine ganze Menge Stoff noch für den weiteren parlamentarischen Diskurs. Und ich darf mich von daher sehr, sehr herzlich bedanken und schließe die 22. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.